keinen Campingplatz hier. Wie oft denn noch?
Als Maul, du Scheißfotze!
Sag mal, kann dieser Typ eigentlich einen normalen Satz sagen?
Frank. Contenance.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tales from the Pot. Jetzt muss ich kurz überlegen, was haben wir heute eigentlich? Auch das. Hallo Dennis, hallo Nils.
Tag.
Hallo Stefan. Ich musste gerade kurz überlegen, ob out of the pot oder from the pot. Und ich musste da vorne mal eben kurz aufs Schild gucken. Nein, jetzt gerade ist eine normale Folge.
Wir befinden uns im klassischen Format.
Ah, traumhaft, traumhaft.
Wir sollten uns überlegen, ob wir nicht noch ein Format machen.
Vielleicht können wir irgendwann noch mal ein Format im Format machen, damit das noch anstrengender wird für den Kopf.
Eieieiei.
Wie geht's euch, Jungs? Gut. Von schlecht bis miserabel, alles dabei.
Ja, alle Facetten gegeben auf jeden Fall.
Ich kann da gar nicht mit umgehen, wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, ey. Ich weiß nicht, also zu Hause fragt mich keiner, wie es mir geht. Da muss ich funktionieren. Da kommst du hier hin. Wie geht's dir?
Ach so.
Ey, Stefan, frag mich, wie es mir geht.
Wie geht's dir denn?
Boah, frag nicht.
Okay. Ja, aber wo wir gerade davon sprechen, wie geht's, hattest du heute rumgeschickt? Morbid Angel.
Thema 1, Morbid Angel.
Boah, lass mal da drüber reden, weil da fand ich schon echt krass.
Ja, genau. Und zwar...
Der George Emmanuel der Dritte, ey.
George Emmanuel der Dritte. Ich weiß nicht, ob der geneigte Hörer das mitbekommen hat. Und zwar Morbid Angel sind momentan auf Tour mit Revocation und noch einer anderen Band.
Ja.
So, die Tour hat ja schon, so wie ich das gelesen habe, grandios angefangen mit einem Tornado irgendwo in, Moment mal, der absolute Wahnsinn.
Ja, auch also wirklich schlimm, ne, mit Toten dabei.
Ja,
und so.
Ja,
also wirklich.
Ja, warte mal kurz, ich muss mal einmal im Kurzen mal schauen. Und zwar in Illinois, genau, ersten Tornado, ein Toter, 28 Verletzte. Die absolute Katastrophe.
Ja.
Also katastrophaler geht's gar nicht mehr.
Dann, was hast du noch gesagt? Dann hat sich der Gitarrist von Revocation das Handgelenk Davidson, gebrochen oder was?
Genau, hat sich Handgelenk oder Arm gebrochen. Ja. Irgendwie, der ist ja auch nun mal Gitarrist. Ist natürlich geil. Ne?
Bisschen also, blöd ohne, ne?
Ja, total bescheuert. Aber ich glaube, irgendwie anders ist er jetzt eingesprungen oder
ja.
Er singt jetzt nur, ey, schlag mich tot. Auf jeden Fall, wie gesagt, von Revocation. Und das muss man ja aber auch dazu sagen, ey, der Dave Davidson, bescheuerter Name, aber begnadeter Gitarrist. Begnadet. Ja, Handgelenk gebrochen, inwiefern das tatsächlich wieder dann so wird, wie es vorher
das
war.
Das ist ja noch der andere Punkt.
Das hat er nämlich auch in einem Interview gesagt, also das macht ihm jetzt aktuell auch noch ein bisschen Sorgen. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Wie gesagt, Morbid Angel, einzig verbliebene Gründungsmitglied, der Trey, der Rest von der Bande, die machen ja I Am Morbid, ne? Habe ich ja richtig gesehen. Dave Vincent und der Schlagzeuger, das Fennibel, glaube ich auch,
ja.
Ne?
Ja, ich meine,
genau. Und da ist jetzt noch der Trey.
Fast alle Alten dabei, ne?
Ja, auf jeden Fall haben die. Ja, gut,
ja. Ja, der Brunetti, ja, der ist ja. Rutan spielt ja bei Cannibal Corpse, aber da waren ja eigentlich ist ja diese Dreierachse, ne? Dave Vincent am Bass und Gesang, der Trey an der Gitarre und Pete Sandoval am Schlagzeug. So.
Ja.
Und gut, jetzt ist der Trey als letzter irgendwie übrig geblieben. Ich fand den jetzt, ich habe ein Interview gesehen, das habe ich euch auch geschickt, aus Rochester oder Rochester, New York, auch von dieser Tour. Puh, also ich fand ihn schon zum einen massiv gealtert und zum anderen irgendwie nicht wirklich gesund aussehend, muss ich dazu sagen.
Irgendwie abwesend, ne?
Auch, ja, ne? Der wirkte schon sehr, sehr, sehr angeschossen, der Typ. Ich kann es irgendwie kaum, erklären. Also weiß nicht, ob der... Ich weiß nicht, welche Probleme er hat, aber anscheinend hat er welche, gesundheitliche. Und
das sah auf jeden Fall fies aus, wie der da von der Bühne runtergezogen wurde.
Das
ne?
war so das allerletzte, genau. Und dann ist jetzt aktuell, und zwar Heimspiel von denen in Florida, ich weiß nicht in welchem Club, aber jetzt am 21. haben sie ihn nach 3 Songs von der Bühne geholt, ne?
Ja, vor allem fand ich ja krass, der, ich weiß nicht, wie er heißt, der da jetzt singt und Bass spielt. Wie heißt er nochmal?
Boah, ich weiß ja gar nicht, ist der Jared Anderson, aber ich bin mir da ehrlich gesagt nicht ganz
sicher. Ja, weiß ich gerade auch nicht. Auf jeden Fall hat er dann ja auch so, die haben ja erstmal versucht weiterzumachen und haben dann halt irgendwann gesagt, ey, ganz ehrlich, wir wissen jetzt gerade nicht, wie wir weitermachen sollen, weil das gab es noch nie. Und wir wissen gerade nicht weiter, wir würden jetzt mal hier abbrechen. Und boah, das ist schon heftig, ne?
Also, ja, richtig heftig.
Und ich weiß nicht, was der hatte, aber das sah halt fast wie so eine Art Schlaganfall oder sonst was aus.
Oder
epileptischer Anfall oder so.
Irgendwas auf jeden Fall.
Boah, heftig.
Also richtig
auf jeden
krass.
Fall.
Ja. Also richtig, richtig krass, ey. Ich muss auch. Also, ey, für mich persönlich Morbid Angel immer einen sehr hohen Stellenwert einfach. Mhm. Und auch mehrfach gesehen, die Band in verschiedensten Besetzungen, aber immer war Trey dabei. Ne? Also da, der war ja so die einzige Konstante.
Ich würde auch sagen, ich habe die auch 4, 5, ja, ja. 6 Mal vielleicht gesehen. Also
ich kann
schon
gar nicht
heute
sagen, aber ja, oft gesehen. Und der Typ war immer eine Bank. Also immer eine Bank.
Der hat immer geliefert, ne?
Ja, total.
Und also die Band hat allgemein immer, also ich habe, meine ich zumindest, nie ein Konzert gesehen, wo die wirklich schlecht waren.
Nee. Also
wo ich mal rausgegangen bin und gedacht habe, boah, waren die heute scheiße.
Selbst zur Hochphase von des Goth-Cowboys auf der Bühne.
Och, mit so einem Latex-Pentagramm-Shirt, der genau. Blödmann, ey. Oh Gott, ey. Da,
ja, aber,
ja, komm, lass ihn sein, wie er will. Ja. Naja, aber, ach ja, ist egal. Naja, auf jeden Fall.
Aber du hast jetzt auch noch nichts weiter gehört oder irgendwie.
Nee,
den
nein,
Medien
ich habe heute Morgen,
so.
Nein, wie gesagt, heute Morgen irgendwie ein bisschen quer gelesen und da kam
Steve Tucker ist übrigens immer noch der aktuelle Sänger.
Steve Tucker, nicht ja. Jared Anderson. Ja, ja. Ach so, ist das nur immer der Tucker?
Mhm,
okay, da hat er die Haare ab. Interessant.
Ja,
aber ey, ganz ehrlich, Morbid Angel, muss ich aber auch leider sagen, ist in den letzten, boah, haben wir jetzt 2023, wann habe ich die letzte für mich gute Morbid Angel Platte, war glaube ich 2003, die Heretic.
Hm. Ja, leider.
Ja, leider schon, aber
ja,
wenn man sie live gesehen hat, hat man trotzdem immer genossen, wenn sie auch gerade die alten Sachen dann gespielt
absolut,
haben. Ne?
Absolut.
Also, ja, ich meine, man darf hier nicht vergessen, was die Typen abgeliefert haben. Ey.
Ja.
89, ey, Alters of Madness. What?
Ja, naja, 90, Bless
ey.
Of the Sick, ey.
Das, ja, aber hör dir mal alleine das 87er Demo an.
Ja, das stimmt schon.
Also,
ist, ey, Wahnsinn.
Gute Band, leider auch in die Jahre gekommen, ne, muss man
ja,
auch sagen.
Ich mein, wie alt ist der jetzt? 58? 59?
Ich weiß es nicht genau.
57?
Ich habe keine Ahnung.
Aber, also ich kann das auch schlecht beurteilen, weil ich mich da auch wenig neben den eigentlichen Musikgeschehnissen, bei denen um die Band so viel gekümmert habe, als dass ich sagen könnte, ob da Drogenprobleme oder andere gesundheitliche Probleme, muss ja nicht unbedingt immer Droge sein. Kann
nee,
auch
was,
sein,
du durch,
ne?
Was du durchging, war, weil er wohl stark dehydriert war und dass er wohl ziemlich, dass er wohl auf Mittel war, weil er ziemlich harte Rückenschmerzen hat. Kennt ihr Jungs, ne?
Rückenschmerzen habe ich schon mal.
Ach so, guck mal, ja.
Ne? Ja, aber am Ende war das wohl ein Kollaps, der aufgrund von Dehydrierung halt stattgefunden hat.
Und was ich gelesen habe, der hat wohl auch Karpaltunnel-Syndrom,
ja,
irgendwie
ey.
Beidhändig. Ja, ey, ist als Gitarrist natürlich absolutes Gift, ey. Ja, gut, wenn du dann noch Rückenprobleme hast, ja, dann frisst du wahrscheinlich, wir reden von den USA, ne?
Ich wollte gerade sagen.
Also Oxycodon oder so, ne? Das ist ja so das probate Mittel, ne?
Ja, für alles.
Ja, dann sicher, da nimmst du bei Kopfschmerzen.
Sollten wir auf jeden Fall mal hoffen, dass er schnell wieder auf die Beine kommt.
Oh ja, ey, das ist so, ey, ganz
das
ehrlich.
Das muss nicht sein, ne?
Ja, vor allen Dingen, weil ganz ehrlich, ich habe die da letztes Mal gesehen, das ist auch schon ewig her, aber gefühlt ist es noch nicht so lange her und ihn dann jetzt in diesem Interview-Video zu sehen, habe ich mir nur gedacht, so, Alter.
Ja,
also so der Zahn der Zeit. Ich meine, der hat an uns allen genagt. Ne? Aber bei dem Typen, ey, finde ich, dass er sich tatsächlich einen Zacken aus der Krone gebrochen hat.
Du darfst nicht vergessen. Also wann hast du die letzte Mal gesehen? Ich habe die letzte Mal in der Matrix gesehen. Das ist bestimmt schon auch wieder 10 Jahre her oder so.
Ach, ey, das ist länger her. Also,
ja, und du darfst also nicht vergessen, in den 10 Jahren, also wenn es jetzt nur 10 Jahre sind, ne, muss man überlegen, wie alt die in den 10 Jahren geworden sind. Und da siehst du halt in diesen 10 Jahren Alterungsprozess halt extrem schnell
mal.
Alt aus. Ne?
Ja, ich meine, überleg mal. Guck mal, aus 2017 kam das letzte Album.
Ja.
Ne, das war nicht schlecht. Und davor, da war ja 2011 diese Illud Divinum.
Ach, wo die dieses komische Remix-Album noch nachgeschoben haben. Ne?
Ja, wo sowieso total viel Dreck drauf war. Ey. Das muss man leider sagen.
Das war
sagen.
Wirklich nicht gut.
Ja. Nein, das war totaler Müll, ey. So, dann wirklich das letzte gute Album war von 2003 oder 2002, ich glaube 2003, Heretic. Und davor. Ey, ganz ehrlich, ey, vollkommen indiskutabel. Die haben immer abgeliefert. War alles geil. Ob das jetzt die Formula aus Fatal to the Flesh oder Domination, Covenant, scheißegal, Gateways, absolut geil. Und dann, keine Ahnung, ey, da haben die dann echt mal ein bisschen in die Kacke gegriffen, irgendwie so um 2010, 2011 rum. Ja, aber nichtsdestotrotz, ne, wie gesagt, ich habe die auch schon ewig nicht mehr live gesehen. Gab ja eine Zeit lang, da hat man irgendwie das Gefühl gehabt, ey, Morbid Angel sind so ähnlich wie Vader bei jeder guten Death-Metal-Tour
ja,
dabei.
Ja, das war so Anfang der 2000er. Ja. Da waren die unheimlich viel unterwegs. Zeche Karl habe ich die bestimmt 3-4 Mal in sehr kurzer Zeit hintereinander gesehen. Möglicherweise auch jedes Mal mit Vader.
Die sie dann aus dem Keller geholt haben.
Genau.
Ja.
Kurz aufgeweckt wieder.
Aber ja, schade zu sehen. Hoffen wir mal, dass da nichts Schlimmes ist toll, und dass er wieder auf die Beine kommt. Ne?
Ja, also ich habe gerade mal nachgeschaut, der Typ ist 58.
Ja, okay. 58, ja.
Ja, aber gut, wie alt ist der Eric Rutan?
Der wird wahrscheinlich im gleichen Bereich sein. Ich
würde auch sagen, ähnliches Alter, ne?
Ja, 51.
Echt?
Krass. Ja, ja, der ist so viel jünger. Ist der? Jünger, ja, ja.
Ja, ein Furz ist er nicht, das ist aber schon.
Ja, 7 Jahre.
Ja, das ist aber ein stolzer Furz.
Das ist ein großer Furz. Ja. Da ist schon richtig Gewicht drin. Ja, aber krass. Ey. Wie gesagt, mich hat es einfach nur erschreckt. Und an der Stelle hoffen wir mal, dass er schnell wieder auf die Beine kommt und dass das im Grunde genommen nur eine einmalige Sache war und er dann ja hoffentlich wieder am besten das machen kann, was er am besten kann.
Und das ist Musik machen und Musik auf der Bühne stehen.
Und irgend so ein Quake 3 oder sowas hat er mal gespielt, meine ich.
Okay, dann machen
ja, ey, so blöd wie der klingt, aber der Typ, ey, der ist da eine Koryphäe, meine ich, ne? Doom, Quake oder irgendwie.
Ah, keine Ahnung, habe ich nicht mitbekommen.
Ich habe da nur mal gelesen, ey, dass der da in diesem Internet abgeht bei solchen Online-Games wie ein Geisteskranker. Also der muss wohl absoluter Wahnsinn sein. Ja, ey, keine Ahnung.
Wahrscheinlich auch mit eigenem Skin oder so. Genau.
Dann würde ich jetzt doch mal sagen, ich mache jetzt mal eine richtige Frank-Elstner-Überleitung. Nach so einem depressiven, traurigen Thema kommen wir dann vielleicht zu einem positiveren Thema, Dennis?
Bin ich gespannt.
Ja, das musst du denn. Du bist hier der Master of Themen heute. Ich habe nichts vorbereitet.
Nein. Stefan hat gefragt, ob wir über die neue Metallica reden wollen, ne?
Ist es denn ein positives Thema?
Für mich schon.
Muss ich sagen. Schlecht finde ich sie nicht. Aber
leg doch mal los.
Also, an der Stelle.
Muss man einfach nochmal kurz halt auch mit in den Ring schmeißen, weil ist halt einfach.
Ja.
Ein paar Tagen, ne? Ist eine, laut deren Aussage, eine Corona-Platte irgendwie. Die hatten da genug Zeit, sich mit dem ganzen Material auseinanderzusetzen, Riffs zu sammeln, etc. pp. Was ist denn, Nils? Mein Gott, ey, nimm doch einfach die Flasche da.
Ehrlich, ey.
Ach, der Typ, der
das macht mich jetzt gerade an diese Lilliputaner-Videos erinnert.
Achso, mit der Kleine. Ja. Gut. Ja, auf jeden Fall an der Stelle, ich habe den Robin Thelen habe ich getroffen, bei uns in Kicheln, bei Aldi.
Und der hat von der Platte geschwärmt.
Ja, genau. Deswegen an der Stelle viele, viele, viele liebe Grüße an dich, Robin. War schön, mal wieder mit dir gequatscht zu haben, schon ewig nicht mehr gesehen. Leider viel zu kurz. Robin hat eine ganz steile These aufgestellt bezüglich der Wichtigkeit dieser Platte. Das möchte ich so jetzt nicht sagen, ich teile dem nicht. Aber ich glaube, der Robin hat das ganz gut auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, ey, diese Platte hat viele, viele richtig geile Riffs. Und da bin ich echt absolut dabei. Die Frage ist, und das ist bei mir so ein bisschen das Problem, ich finde, die hat richtig, richtig viele geile Momente, aber die wirken ein bisschen zusammengewürfelt.
Also ich hatte gerade zu Stefan gesagt, als du gerade sagtest, so, da reden wir noch mit Metallica. Ach, kacke. Und dann ist mir eingefallen, nee, warte mal, ich habe mir die doch angehört. Und dann habe ich mir überlegt, so, was war denn da nochmal? Und das Schlimme ist, ich habe mir tatsächlich zweimal angehört und ich hatte jetzt gerade schon wieder alles vergessen.
Ja.
Und das ist jetzt auch nicht so böse gemeint, wie es klingt. Die Sache ist halt, Metallica haben bei mir nie so richtig stattgefunden.
Ist halt Trash.
Ja, aber ich kenne halt die üblichen Songs, ne? Ich habe die ersten Platten auch mal alle durchgehört und so weiter. Aber beim ersten Hören dachte ich so, oh, ist das ein AC/DC-Riff?
Gut, ey.
Dann hatte alles so ein bisschen, gab es so ein paar Passagen, wo ich dachte so, boah, das ist schon so ein bisschen 80er Hair-Metal.
Ja, aber die.
Ne?
Aber da kommen sie ja
83
her.
Kam das erste Album raus. Hör dir die Kill 'Em All an und hör dir mal ein paar Riffs von dem neuen Album an und du wirst merken, wow, die sind wieder dahin gegangen, wo sie musikalisch eigentlich hergekommen sind. Ja. Solche Bands, Tigers of Pateng oder was weiß ich, ey. Ja. Und Saxon, ja, Iron Maiden, ja, ja, genau, solche Sachen, die die in ihrer eigenen Jugend total abgefeiert haben, ne? Oder Judas Priest, wo die dann halt, wo du oder genau merkst auf der Kill 'Em All, boah, das war einfach deren DNA. Mhm. Ne? Und da haben die tatsächlich, glaube ich, versucht, ja, so ein bisschen wieder hinzugehen. Die haben da ja auch
einen Maßstab gesetzt mit der Kill 'Em All, ne?
Und also, der große Unterschied zwischen der Kill 'Em All und dem Album jetzt ist meiner Meinung nach zum einen der Sound, weil ich finde den auf der Scheibe viel zu glatt, viel zu poliert. Und
was man auch dann weiterführend auf seine Stimme beziehen kann.
Die ich gar nicht schlecht finde.
Nein, die finde ich auch nicht schlecht, aber ihm fehlt so ein bisschen das Knisplige.
Der Crunch, ne?
Es fehlt ihm so ein bisschen, wie hat Kahn das gesagt, uns fehlen Eier? Also ohne
alt, dass der nicht mehr singt wie auf der Puppets oder Justice for All. Herrgott nochmal, der ist glaub, 20 Mal das Gleiche.
Das war auch gar nicht als Kritik gemeint.
Doch, aber das hast du schon so gemeint und ich fühle mich davon persönlich angegriffen.
Das ist schön für dich, dann behalt das
genau
für dich.
Genau wie die anderen 3 Milliarden Metallica-Fans, die dich jetzt hassen. Quatsch, nein.
Aber nein, das ist halt einfach, das ist der große Unterschied zu den alten Alben. Die sind, das jetzt hat halt auch total viele Riffs, die mich total stark an die alten Sachen erinnern.
Ja.
Aber richtig massiv. Du hast aber, es fehlt ein bisschen dieses Spielerische von früher. Es wirkt ein bisschen konstruierter. Und es wird auch länger auf Sachen rumgeritten als früher, habe ich das empfunden.
Ja, ich habe das ja schon an den Längen der Songs halt
auch gesehen. Ja, die Songs sind lang, das stimmt.
Und dazu dann noch der Gesang, der mir an vielen Stellen zu glatt klingt für das, was musikalisch passiert.
Zu melodisch, einfach zu happy melodisch, ne?
Ja, also es ist halt einfach auch dem Alter geschuldet. Du kannst halt bestimmte Dinge irgendwann nicht mehr so gut umsetzen.
Das war so eine Sache, sorry, da ich da reingrätsche, die Robin auch angemerkt hat, wo der da meinte, ey, der brüllt nicht nur, der singt. Mhm. Und ich glaube, das ist es.
Also der Gesang ist zu rockig für das, was sie am Ende machen wollen.
Ja, teilweise. Ja, also ich meine,
es gibt ja auch andere, die im Laufe der Jahre ihre Gesangstechnik verbessert haben, um halt auch weniger Probleme mit ihrer Stimme zu haben und trotzdem aber sich das, ich sag mal, dieses
hat er da gesehen in Frankfurt? Nee. Sorry.
Ja. Nein, aber sich irgendwo dieses Crunchige, dieses Aggressivere in der Stimme erhalten konnten. Und bei ihm ist das durch Lernen, wie ich richtig singe, wie funktioniere ich auch auf weiß nicht wie viel Touren immer noch, ohne dass meine Stimme versagt, hat dazu geführt, dass er jetzt auch bei Studioalben viel cleaner singt, viel gerader singt. Und tatsächlich ist das für mich ein Problem bei der Platte.
Ja, du darfst nicht vergessen, also spul mal zurück ins Jahr 91, Metallica, schwarzes Album. 91 war das, ja. So, das schwarze Album kam. Mit dem schwarzen Album ein massiver Stilbruch, meiner Meinung nach. Man hörte sich vorher Justice for All an. Was Musikalität angeht, ein unfassbar gutes Album.
Ja, wobei, ist die Justice for All nicht auch komplett auf einem Kasi in Hotelzimmern von Kirk Hammett? Also, ich habe mal irgendwann gehört, dass der Kirk Hammett die Sachen halt alle so als einzelne Riffs
immer direkt
aufgenommen hat. Und das war irgendwie nur in Hotels und sonst wo, wenn er unterwegs war, hat er die Platte aufgenommen. Und nachher haben die dieses ganze Wirrwarr, was der da produziert hat, irgendwie in Songs gepackt, die dann auch so elendlang wurden am Ende.
Also wenn ich mir die Credits angucke, hat der Hammett tatsächlich relativ wenig beigesteuert. Im Grunde genommen. So, Hauptsongwriter, immer Hetfield, Ulrich. Ja, also, der hat Credits bei einigen Songs, überhaupt gar keine Frage, aber die meisten, ist aus der Feder Hetfield. Na, zusammen mit Ulrich. Man kann ja immer, das ist ja immer so die Sache, weil die meisten Leute sagen dann immer, das ist Ulrich. Nee, scheiß Schlagzeuger. Ja, mag alles sein.
Aber macht ein guter Songwriter, ne?
Macht es besser, ey, komm.
Ja, ja.
Macht es besser, schreibt bessere Songs als der und da können wir uns weiter unterhalten.
Ich habe kurz mal so ein Video gesehen, als es auch um das schwarze Album ging, Enter Sandman.
Mhm.
Ja. Und da hat der Kirk Hammett hat das Riff ja ursprünglich geschrieben.
Genau, das war in dem Hotelzimmer, wo er nachts um 3 Uhr auf einmal aufsteht.
Aber so, wie es dann auf der Platte ist, hat das nicht gespielt.
Nee, da hat der Bob dann gesagt, das muss anders gemacht werden.
Genau, der hat das nämlich einmal die Melodie gespielt und dann die Akkorde. Und er hat gesagt, nee, spiel mal dreimal hintereinander die Einzeltöne und dann geh in die Akkorde rüber. Mhm. Und dann ist daraus ein Schuh geworden. Ne? Mhm. Dann hat es halt gepasst. Und ja. Dann, ja. Aber war das nicht auch vom Ulrich, dass der das so gesagt hat?
Ich weiß das nicht mehr. Das wollte ich nur gesagt haben. Es gibt da dieses Video, das kam zu dem schwarzen Album mit raus. Jene Half in the Life of Metallica. Oder kam irgendwie dann danach, ein Jahr später oder zwei. Das waren dann halt so ein Doppelvideo. Zum einen die Zeit im Studio, die verbracht haben. Und zum anderen halt so Dokumentation über ihre Live-Aktivitäten zu dem Zeitpunkt. So. Und in dem Studio-Video siehst du, wie James Hetfield tatsächlich an seinem Gesang gearbeitet hat. Also der hat da sehr, sehr massiv dran gearbeitet. Ich meine, Bob Rock, was hat der Typ alles gemacht? Bon Jovi, Motley Crue, solche Bands. Ja, der hat zu Metallica irgendwann mal so...
Aber wo du Bon Jovi sagst, ne? Da habe ich beim letzten Mal auch so ein Reel gesehen, da muss ich so drüber lachen. Da sitzt er irgendwie bei so einem Interview und die unterhalten sich.
Oh, das habe ich gesehen.
Und dann wird er so gefragt und er meinte so, ja klar hätten wir auch so Riffs wie AC/DC und sonst was machen können, aber dann hätten wir vorne die ganzen Headbanger gehabt und bei der Mucke, die wir machen, da haben wir halt die ganzen Frauen gehabt, die ihre Titten gezeigt haben.
Und das Geile, und der Interviewpartner, alle im Raum nickten nur noch so, ja, da hat er recht.
Da hat er recht.
Der John Bon Jovi.
Da hat er recht. Ey, Blaze of Glory, Alter.
Fand ich mega, mega gut, ey.
Ja, krass.
Ja, aber also ich würde auch sagen, die Platte muss man sich, wenn man mal Metallica gehört hat und Metallica mal gemocht hat, und vielleicht auch in den letzten Jahren Metallica so ein bisschen verloren hat. Ich fand die Hardwire auch nicht schlecht. Die Death Magnetic war mir ein bisschen drüber.
Ja, die war auch
ne, weil die so die krass auch produziert so, war.
Ja, ja, die Hardwired fand ich aber jetzt auch
die war
von
auch
der Produktion
von
her.
Von der Produktion nicht gut, aber vom Songwriting her fand ich die eigentlich ziemlich gut.
Ja, die war nicht schlecht. Die war tatsächlich,
also sehr, sehr oldschoolig. Also die fand ich auch wirklich gut. Jetzt ist nochmal eine Spur. Die ist mir nur von der Produktion her zu clean.
Wenn
jemand Metallica mag oder gemocht hat, hört er auf jeden Fall in die aktuelle Platte rein. Die ist geil.
Ja.
Also die ist wirklich geil. Man muss sich halt dran gewöhnen, dass es halt nicht das alte Metallica ist. Aber man erkennt...
Ja, aber ganz ehrlich,
ja, aber willst du erwarten?
Nein, aber so Sachen wie dann Load, Reload und wie sie alle hießen dazwischen.
Das?
Genau.
Kenn ich
die, die nie stattgefunden haben für jemanden, der Metallica mag.
Indiana Jones 4. Ja, genau.
Genau.
Welcher?
Genau.
Nie gehört. Und dann kommen die Platten, also du kannst auch die Hardwire kannst du extrem gut hören, genauso wie die jetzt. Insofern kann man ruhig reinhören.
Oh, puh, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ne? Also James Hetfield ist genau 2 Jahre älter als Trey.
Okay.
Aber Adakoth von Morbid Angel, also der ist 59.
Hm. Also, ja, wir werden alle nicht jünger und die natürlich auch nicht.
Nein.
So it is.
Ach ja, ey, was willst du erwarten, von einem fast 60-Jährigen? Also, da klingt jetzt vielleicht übel, von einem fast 60-Jährigen, ja. Nein, also ich finde die Platte, die also gemacht haben...
Manchmal kennt man so manche 60-Jährige, die sind fitter als man selber, ne? Aber
das ist das Bittere an der ganzen Geschichte. Ganz ehrlich, ey, und wenn ich mir Keith Richards angucke, dann denke ich mir auch so, wow, guck mal, der sieht aus wie eine Lederhandtasche, aber der Typ lebt noch immer.
Ja, aber auch nur noch die Überreste von der Lederhandtasche.
Spielt zwar live nicht mehr, sondern hält nur die Gitarre.
Reicht doch.
Ja.
Reicht doch. Die Leute bezahlen da 150 Euro aufwärts für.
Ja, das ist immer der Punkt, ne?
Da kommt Mick Jagger mit seiner künstlichen Hüfte.
Ja, aber bin ich bereit. Aber das ist auch so ein Thema.
Du lachst.
Leute bezahlen bis zu 200 Euro für eine Karte, um sich am Ende eine Backing-Band anzuhören, die hinter der Bühne spielt, weißt du?
Also fast wie damals Milli Vanilli, oder?
Ja. Hat einer hier, wo wir gerade bei Backing-Tracks sind, hat einer das Video von Mick Mars von Motley Crue, den haben die ja jetzt... Ja, die haben den Mick Mars, das ist ja der Gitarrist, den haben die ja, wie soll man das sagen, unschön rausgeworfen.
Das habe ich ja am Rande gelesen irgendwo,
ja,
genau.
Ich habe es nicht wirklich verfolgt. Ich habe irgendwie nur gelesen, dass er nicht dabei ist, dass es da Unstimmigkeiten gab, ey, however. Auf jeden Fall wurde jetzt ein, quasi so ein Click-Track, der Typ, der spielt live nach Klick, ne, der hat dann nur den Klick und ein bisschen Gesang auf dem Ohr und seine Gitarre. Das wurde veröffentlicht. Sorry, aber das ist geil. was der Typ macht. Ist wirklich gut. Er hört euch das mal an.
Okay.
Also
okay.
Ich kann dazu nur sagen, der...
Guter Gitarrist, sagst du.
Ja, ey, und jeder, der behauptet, ey, der kann seinen Stiefel nicht mehr spielen, ey, boah, ist leider, da kann ich, ist da kann so, ich auch mal sagen, fuck off, mach es besser, ey.
Ja, ja.
Ist genau wie jetzt zum Beispiel bei dem neuen Metallica-Album, wo wir wieder dabei sind. Ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt. Viele, wie soll ich das am besten ausdrücken? YouTube- und Wohnzimmergitarristen prangern Kirk Hammetts Leistung beim Solospiel an.
Hm.
So, die sagen so,
ist immer früher, das Gleiche.
Früher hat er die und die Tonleitern genommen. Jetzt macht er nur eine Pentatonik. Da kann doch jeder. Jetzt Kirk Hammett ist total doof. Der hat nicht nur graue Locken. Ne, der kann noch nicht mehr spielen. Man hört die ganze Zeit nur Mimimi.
Ey, ernsthaft? Da denke ich mir einfach nur so, wow. Muss so ein Typ wie Kirk Hammett noch irgendwem an irgendeiner Stelle irgendetwas beweisen?
Ne, ich glaube nicht. Ne?
Ich glaube auch nicht. Ey. Boah, ehrlich, da geht mir manchmal dieses Internet echt mega auf die Nüsse. Muss ich leider dazu sagen. Und gerade bei YouTube hast du ja eine unfassbare Menge an guten Gitarristen tatsächlich. Also wir reden jetzt hier von talentierten Typen, die dann zu Hause sitzen vor ihrer Webcam, irgendwelche neuen Plugins vorstellen. So,
lass mich kurz was dazu sagen.
Ja, bitte.
Ja, du hast gute Gitarristen, aber keiner von denen hat eine Band seltsamerweise.
Und keiner von denen hat bisher mal irgendeinen guten Song geschrieben.
Richtig,
ey. Genau. Komm, ernsthaft?
Ja.
Weißt du, und solche Leute setzen sich dann dahin und sagen, guck mal hier, dann spielen die dann irgendwelche Soli von Kirk Hammett, weiß ich, ey, keine Ahnung, in so ein Otto, der hat dann von Blackhand und Dyer's Eve, hat er dann irgendwie die Soli gespielt und hat dann gesagt, dann so, guck mal hier, und das ist die und die Tonfolge und dann geht er hier von der Tonleiter in die nächste und das ist jetzt so das Neue. Ja, und? Oh, und jetzt? Boah, Alter, mach die Webcam aus, halt die Fresse, ey, ehrlich. Ich hab da keinen Nerv drauf. Mir gehen solche Leute nur noch auf die Nüsse. Was sie da, jeder darf seine Meinung haben, aber die darf auch gerne für sich behalten an solchen Stellen. Also ganz ehrlich, das ist vollkommen in Ordnung, aber...
Genauso wie wir. Unsere eigene Meinung haben.
Genau. Deswegen halte ich jetzt die Schnauze. Ich bin raus, over and out.
Ja.
Nein, bin ich nicht.
Aber, also wie gesagt, ne, ist echt eine gute Scheibe geworden. Und man hat halt wirklich das Gefühl... Die, so der Kreis schließt sich, die sind wieder irgendwo in dem alten Segment angekommen, auf moderne Art und Weise.
Ja, vor allen Dingen diese Mittempo-Nummer, ne?
Ja, also wie gesagt, für mich ist halt echt ein absolutes Problem bei der Platte, dass die mir zu lange auf dem gleichen Scheiß rumreiten, ne? Also die Songs sind mir zu lang, so wo die früher vielleicht auch das eine Riff vielleicht auch mal zelebriert haben, aber halt nicht so lange, nicht so intensiv, nicht die ganze Zeit immer typische Songsstruktur, das Riff dreimal gespielt, dreimal den Refrain dazwischen, ja, ein Solo an irgendeiner Stelle.
Ja, die hatten Strukturen auch früher.
Ja, die haben früher, waren die vielleicht ein bisschen chaotischer in der Struktur, weil sie halt auch viele Sachen versucht haben zusammenzubringen. Und dadurch
was aber
halt,
funktioniert hat.
Genau, was halt in sich dann wieder gut gepasst hat und schön war.
Ja.
Und hier haben sie halt so sehr klassische Songstrukturen, wo du halt die einzelnen Riffs zwar gut drin hast, aber...
Also, so als jemand, der keine Ahnung hat, seht ihr die Platte als authentisch an? Oder fühlt die sich authentisch an?
Ich glaube, von meiner Position aus, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin knapp an die 60, bin Gitarrist, spiele in der vielleicht größten Metalband des Planeten,
weil beweisen müssen die keinem mehr
nein,
was.
Nein,
ne?
Aber ich bin dann live und ich spiele einen Song wie, ja, von mir aus Blackened oder Master of Puppets. Ne? Die cool sind.
Mhm.
Aber dann spiele ich einen Song wie Lux Eterna. Ich glaube, das sind so Sachen, wo die selber einfach Bock haben, da zu spielen. Mhm. Weißt du, was ich meine? So diese Art von Riffing. Weil das ist nicht so mega kompliziert. Es kann grooven wie die Sau. Das sind Dinge, ja,
ich glaube, die machen auch Bock, live zu spielen.
Ja, deswegen. Ich glaube, solche Riffs,
okay.
Ne, das macht richtig Laune.
Das ist ja meine Frage.
Ja, und,
ne?
Und du hast ja auch mit dem Wechsel damals von dem Bassisten, als ja der, wie hieß er nochmal?
Robert Trujillo.
Der Trujillo da reinkam, hat man ja auch bei denen im Live-Set gemerkt, dass die live wieder viele alte Sachen gespielt haben, weil der halt auch Bock auf die alten Sachen hatte. Und insgesamt ist damals so ein irgendwie so ein Drive durch die Band gegangen, dass die halt wieder Bock auch auf alte Sachen hatten.
Weil die nur neuen Impuls wieder gekriegt haben, ne?
Ja, ob es nur der neue Impuls war oder ob es vielleicht auch einfach so war, wir konnten jetzt mal das Gewand abstreifen, weil wir sowieso in einer neuen Phase sind mit jemand Neuem dabei. Und dass die wieder Gefallen an alten Sachen auch gefunden haben. Und ich glaube, so viel wie die auch live spielen und so viel wie die live auch unterwegs waren, sind, dass sie einfach Gefallen daran gefunden haben, so vom Stil her wieder solche Sachen eher zu spielen. Und so back to the roots. Ja. Dass die Sachen dann neu klingen, dass das andere Sachen sind. Ja, natürlich. Dass die vielleicht auch von der Songstruktur her heute ein bisschen eingängiger, ein bisschen poppiger gemacht werden, damit sie ein bisschen allgemein tauglicher sind. Meinetwegen auch das. Aber im Großen und Ganzen sind das schon so von den Stilmitteln her echt wieder sehr klassische Sachen, die da machen.
Aber ganz im Ernst, ne? Stefan, du spielst auch Gitarre. Wenn du ein gutes Riff hast, dann kannst du nach dir auch gefühlt 20 Minuten spielen, oder? Wenn das Riff oder das Lick Bock macht zu zocken, dann
wenn das Riff Bock macht, dass es zockst und dann auch noch, ich sag mal, da ist ja auch häufig dann der Drummer immer noch so mit bei. Ja, einen
guten Driver, ne?
Wenn der Drummer dann auch noch Bock hat und so die ein oder anderen Betonungen mit reinbringt, dann vielleicht auch nochmal die Takte ein bisschen durchvariiert, dass dann das eine Riff, das du die ganze Zeit in einem gleichen Stil spielst, völlig anders klingt, weil das andere Schlagzeug zu ist.
Ja.
Kann man sich schon mal
aufhalten. Sowas, ne?
Ja, kann man auch schon mal sagen, finde ich geil, spielen wir jetzt einfach mal länger.
Und ich glaube, das ist tatsächlich bei denen auf dieser Platte passiert.
Könnte sein, ja.
Kann ich mir zumindest vorstellen.
Was natürlich wiederum auch erklären würde, ne, ist eine Pandemieplatte, die hat nichts anderes zu tun. Die haben wahrscheinlich zu Hause in ihren Häusern gesessen, haben dann halt virtuell miteinander geprobt.
Ja, genau.
Und dann
auch diverse Videos von.
Genau, und dann bleibt es auch halt auch nicht aus, dass du auch mal auch dir erlauben kannst, einfach mal auf sowas rumzureiten.
Ne? Ja, da bist du nicht nur reich, sondern auch beschäftigt.
Genau, genau. Also eine gute Kombination.
Ja, reich und beschäftigt, sonst kommst du auf doofe Ideen.
Genau,
ja. Ja, deswegen. Nein, also ich finde die Platte ganz cool. Je öfter ich die höre, desto besser finde ich die. Als ich die das erste Mal gehört habe, hat die nicht bei mir gezündet, aber wie gesagt, je mehr ich
man,
die
man
höre,
sollte ihr eine Chance geben.
Ja, gib der Platte eine Chance. Ja.
Also du hast da nicht so den, meines Erachtens nach, nicht so den einen großen Hit drauf, der im Kopf bleibt.
Muss das?
Ja. Nee, muss nicht, aber die haben ja immer davon gelebt, dass die halt auch so irgendwie... Den haben sie jetzt da wirklich nicht, zumindest für mich nicht. Aber ist eine gute Platte, sollte man reinhören. Okay. Bin ich auch der Meinung.
Jo, absolut.
Also ist jetzt nicht irgendwie mein Lieblingsalbum oder so.
Ja gut, aber da haben wir schon so oft drüber gesprochen. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass keine von den Bands, die du seit Jugend hörst,
nochmal an das zurückkommen, was sie damals geliefert haben.
Weil die emotionale Komponente nie so stark sein wird wie damals.
Natürlich, da bin ich komplett bei dir.
Ja. Und das ist ja noch nicht mal negativ gemeint. Es funktioniert einfach, so funktioniert der Kopf halt nicht, weißt du?
Ja.
Also entweder hast du so ein krasses Vintage-Feeling bei einer Platte, aber gleichzeitig sagt dein Kopf, ja, aber die erinnert dich doch nur an die Platte so und so, die du so geil findest. Ja, weißt du, was ich meine?
Im schlimmsten Fall sagt der Kopf dir dann auch noch, ja, guck mal, jetzt wiederholen die sich auch gehen auf Nummer sicher.
Also die haben im Grunde hat eine Band von damals heutzutage gar keine Chance, sich so wieder bei dir oben einzulisten mit einem neuen Album.
Auf gar keinen Fall. So. Jetzt bin ich vollkommen anti.
Dann erzähle ich noch ein kleines Anekdötchen. Ich war das erste Mal im Junkyard in Dortmund.
Ah, okay. Was sagst du zur Location?
Du warst
aber Indoor, ne?
War Indoor, aber man hat natürlich auch draußen gesehen. Ich kannte das jetzt nur von deinen Fotos vom letzten Jahr, als ihr da bei dem Open Air wart.
Napalm Death und so weiter,
Genau. Erste Mal da gewesen. Interessante Location, würde ich mal sagen. Also, kommst da an und denkst erstmal, du gehst irgendwie auf einen Schrottplatz oder so, ne? Also,
The name is Programm.
The name is Programm, genau das.
Ja.
Cool gemacht auf jeden Fall. Innen drin, ich sag mal, shabby chic.
Ja, genau. absolut, ja.
So, ganz cool mit der Theke da an der Seite, gute Getränke, jetzt auch nicht irgendwie so dass du dir nicht sicher bist, ob du am nächsten Tag Herpes bekommst oder so.
Preislich ne? Rahmen.
Preislich ne? Total okay. Ja. Sound insgesamt gut. Nicht richtig gut, aber war okay. Also ja. war gut alles zu hören. Publikum, sehr viele, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Wobei,
witzigerweise war das ja früher schon so, ne? Du hast nur den Unterschied gemacht, dass du nicht in Essen den Konzert angeguckt hast, sondern in Bochum und in Dortmund. Und es waren komplett andere Leute da.
Gefunden, ja, oder? Also krass. Aber, ja. ne? Also ja, ja. war wirklich ja. Publikum, dass ich so... gut, hab den Frank seit Ewigkeiten mal wieder gesehen.
Das, ja,
hat,
stimmt,
mich,
genau,
das hat mich
genau.
extrem
der
gefreut.
Der Frank, der nicht mit dir zusammen fahren wollte, ne?
Genau, der nicht mit mir zusammen fahren wollte, Arschloch. So. Nein, aber war wirklich ein schönes Konzert. Ich bin angekommen. Da haben gerade Year of the Knife angefangen. Also die waren sehr am Anfang von ihrem Set. Kannte ich vorher nicht. Mhm. Hatte mir die dann vorher mal angehört. Bin direkt ganz vorne rein. Es war zu viel Platz vor der Bühne. Da musste sich irgendwer mal hinstellen. Da habe ich mir dann mal...
Guter Mann.
Guck dir das doch mal an.
Ich stell mir gerade so vor, weißt du, ganz alles frei vor der Bühne. Dann kommt da so eine Kartoffel, stellt sich da hin, weißt du. Jetzt zeig mal, was da könnt.
Ja, richtig. Zeig doch mal, was geht denn da? Insgesamt, also... Auf der Platte war auch so, ich sag mal, gemischt, nicht alles von denen gefällt mir. Mhm. War so, ich sag mal, durchwachsen. So ein paar Sachen haben mir ganz gut gefallen, ein paar Sachen eher nicht so gut.
Aber sollte eigentlich live funktionieren, der Sound?
Ja, wobei ich halt fand, dass die live vielleicht auch ein bisschen durch Reisestrapazen, weil das war das erste Konzert von okay. der Tour.
Sie wirkten unausgeschlafen.
Noch ein bisschen groggy?
Ja, nee, also sie hat performt. Aber der Rest war halt so sehr, sehr verhalten und sehr zurückgezogen. Okay. Ja, also hatte manchmal so ein bisschen den Flair von einer Schülerband.
Okay.
Dadurch, dass die halt wirklich so zurückhaltend und ne, also du hast halt nicht das Gefühl gehabt, dass sie so in sich homogen als Einheit funktionieren. Mhm. Sie ist halt abgegangen, sie hat halt da vorne auch irgendwie versucht, so ein bisschen Stimmung zu produzieren. Hat das auch relativ gut hinbekommen. War auch sehr sympathisch in ihrer Art, also war jetzt nicht irgendwie so affektiert oder sonst wie, sie wirkte sehr, sehr natürlich, auch Ansagen und so weiter, respektvoll, auch bedankend mit dabei sein zu dürfen, auch ein bisschen von den Strapazen erzählt, war wohl irgendwie ein ordentlicher Trip dahin zu kommen.
Okay.
Ja, vielleicht zu einem anderen Date ausgeschlafener, sonst was wäre es vielleicht noch ein bisschen was anderes gewesen.
So, das finde ich immer interessant, wenn man die Chancen hat, Bands noch zweimal auf der Tour zu sehen. Ne?
Ja. Also da muss ich sagen, schade vom Auftritt, weil leider nicht so, wie es hätte sein können, bin ich der Meinung. Aber vielleicht sind die auch noch nicht an dem Punkt, dass die so auf der Bühne funktionieren. Kann ich nicht beurteilen. Ja.
Hardcore, ne?
Ja.
Strategy.
Ja, Hardcore schon, aber jetzt nicht ganz so klassisch irgendwie.
Nee, das ist schon sehr metallisch, ne?
Ja, die haben schon...
Wird hier im Internet bei MAD als Five-Piece-Straight-Edge Hardcore from New York, Delaware.
Ja, aber der ist ja immer sehr metallisch geprägt. Also von daher...
Ich hab die überhaupt nicht so...
Also man muss mit ihrem Gesang auch zurechtkommen, weil sie halt an der einen oder anderen Stelle auch schon sehr keifend, kreischend unterwegs ist. Aber sie hat halt schon eine gewisse Aggressivität dann mit drin. Ja. Das erinnert so ein bisschen an alte... Ja, ich komme nicht... Ich weiß nicht genau, aber ich habe so alte Sachen im Kopf, wo auch so...
So Voice of Jericho sowas?
Nee, sie war immer anders. Ja, sie war eben, immer anders. Eben, sie hat nie... Nee, männlicher Gesang.
Ach so, männlicher auch
so
Gesang.
So dieses Kreischendere und Schreiendere, was du früher dann häufig mal so hattest, was dann auch irgendwann mal so Richtung Screamo weiterging. Ne? Ja, aber ja.
So diese Anfänge... Du meinst jetzt Chris Barnes auf der Warpath.
Entschuldigung. Ja, und dann kam die Band, für die ich eigentlich dahin gefahren bin. Und
so spreche
ich muss sagen, ich war erstaunt. Wirklich erstaunt.
Komm, Butter bei the Fishes.
Ich glaube nicht, dass der Jason noch lange in der Band ist.
Oh, okay.
Glaubst du nicht?
Glaube ich nicht.
Okay.
Also, wie gesagt, ich habe keine Indizien dafür, außer mein Bauchgefühl. So, ich habe einen dicken Bauch, vielleicht hilft das. Aber ich fand es interessant. Du hast immer so anhand der Leute, wie sie auf der Bühne standen und an welchen Positionen die auf der Bühne standen, hast du immer so ein bisschen das Bandgefüge auch gesehen.
Okay.
Weil die ja auch neben dem Gesang auch immer ihr Instrument gespielt haben. Mhm. Und Jason war immer so ein bisschen das Aushängeschild der Band. Der dann mit Sparky, sind wir wieder bei Alf.
Stimmt.
Sparky.
Die beiden zusammen haben immer so als er Gitarre, er Bass mit Gesang sehr dominant auf der Bühne stattgefunden.
Von welcher Band reden wir denn?
Misery Index.
Hm, gut.
Achso, habe ich das nicht gesagt? Achso.
Nee, ja. Hast du nicht. Wusstest du eigentlich, dass der Jason auch ein Buch geschrieben hat oder mehrere?
Nö.
Habe ich gerade gelesen. Wow. Also nicht das Buch, ich habe da.
Das Buch heißt Wow.
Genau. Wow von Jason Neffert. Wow. Kaufen.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall der. Wie heißt der nochmal vollständig hier? Der Klöppel? Wie heißt der nochmal?
Peter Klöppel.
Ja, genau, nicht Peter. Sebastian?
Klaus.
Klaus?
Ach, ist doch egal.
Ach, Herr Klöppel.
Herr Klöppel. Herr Klöppel ist jetzt so Misery Index.
Okay.
Also auch im Nachgang habe ich festgestellt.
Also wo der Fokus eigentlich der Mitglieder so ein bisschen drauf geht, oder was?
Ja, auch. Also er macht alleine die Ansagen.
Okay.
Jason macht keine Ansagen mehr.
Okay, krass.
Der hat die kompletten Ansagen gemacht. Der hat auch bei den ganzen neuen Songs, das kriegst du auf der Platte nicht unbedingt so mit, hat er viel mehr Gesangsanteile als der Jason. Okay. Der Jason singt kaum noch bei den neuen Sachen.
Okay.
Der singt nur noch die alten Sachen.
Krass.
Also der ist wirklich so rausgedrängt und der wirkte auch auf mich die ganze Zeit.
Er ist beleidigt.
Da. Nee, das
so,
überhaupt nicht.
So hinterher
nicht,
aber, spielt oder was? Oder?
Nee, aber so spielt mit, ist da.
Aber auch nicht
aber
mehr.
Aber ist auch nicht mehr.
Mhm.
Und das Gleiche hast du auch so ein bisschen beim Sparky bei den letzten Shows halt immer erlebt. So, ich kann mich noch an eine der letzten so an eine der letzten Turok-Shows erinnern, mhm, wo er noch mit dabei war, aber du schon gemerkt hast, er ist nicht mehr so viel mit abgegangen. Mhm. Er ist schon, hat sich schon weiter zurückgenommen und irgendwie die Platte danach war er weg.
Mhm.
Und,
also orakelst du jetzt und wir werden uns das mal aufschreiben und gucken, was passiert.
Ohne Scheiß, ich kann es nicht sagen, ne? Weil, mhm, das ja jetzt auch schon, weil das ja jetzt auch schon länger so ist, dass der Klöppel so das Songwriting an sich gerissen hat. Ich habe ja auch gesagt, dass die Platten anders geworden sind und tatsächlich auch für mich nicht mehr das Misery Index darstellen, was Misery Index für mich
was
immer ausgemacht hat.
So natürlich auch total Sinn macht, weil du hast jetzt auf einmal einen anderen Hauptsongwriter auf jeden Fall da drin, ne?
Ja, das war ja ab der Highest to 30. Ja. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, immer noch nicht.
Ja.
Wir müssen es rauskriegen, ich weiß es nicht, wirklich nicht. Auf jeden Fall.
Der Highest of Tivery, ne?
Of Tivery. Da hat er ja angefangen und Misery Index hat ja immer ausgemacht, dass die neben dem hart metallischen Death Metal, den sie gespielt haben, auch immer so diese punkigen, crustigen, hardcore-lastigen Einflüsse hatten, wo du auch mal so ein bisschen Layback warst, wo du mal so ein bisschen neben warst. Und er macht halt nur diesen komplett straighten Part, den er bedient. Mhm. Die Platten sind viel, viel straighter geworden hinten raus. Und haben
genau
diesen,
das, was du eigentlich nicht so magst.
Und haben diesen paar, doch, mag ich auch. Aber ich finde, Misery Index hat genau das andere ausgemacht. Oder diesen Misch ausgemacht. Und dieses harte Brett zu haben, diesen, egal ob es jetzt Adam Jarvis oder vorher Kevin Telly war, wobei Kevin Telly auch immer noch ein bisschen mehr Groove reingebracht hat als ein Adam Jarvis, der halt viel, ich glaube, schneller und härter noch unterwegs war vom Drumming her als ein Kevin Telly. Aber Kevin Telly hat halt immer auch so Groove mit reingebracht.
Mhm.
Und das waren so Komponenten, die Misery Index immer ausgemacht haben. Die sind mir in den letzten Alben ein bisschen abhandengekommen bei denen.
Okay.
Und wenn ich dann noch so das Bühnenbild gesehen habe, da habe ich echt gestanden und habe gedacht, boah, krass. Mhm. So nicht mehr mein Misery Index. So ohne, dass jetzt irgendwie...
Nein, ich weiß genau, was du meinst.
Also,
nicht bewertend gemeint, sondern wirklich, wo du gesagt hast, so, ich verliere mich so ein bisschen daran. Ne?
Ich habe trotzdem das komplette Konzert vorne direkt vor der Bühne gestanden.
Ja.
Auch wenn mir hin und wieder mal einer in den Rücken geflogen ist, was ja nicht ganz so gut ist bei meinem Rücken. Mhm. Aber egal, das musste man in Kauf nehmen. Aber wie gesagt, vom Bauchgefühl her würde ich sagen, entweder ist er da nur noch fünftes Rad am Wagen und geht einfach nur noch mit.
Und ist für ihn cool in dieser
Rolle. Und ist für ihn okay in der Rolle. Oder der ist irgendwann weg.
Ja. Ja.
So, also wirklich nur so mein Empfinden, ne? Ja, und dann schon vorher eigentlich klar gewesen, Unearth, ein paar Songs gucken und dann abhauen.
Ja.
Ohne denen jetzt was Böses zu wollen, nicht aber sein, ne? Nee, also die haben schon wirklich wirklich Gas gegeben. Die haben auch wirklich geliefert, kann man nicht anders sagen. Ja. Also da war wirklich, wirklich extrem gut, was die da geliefert haben, ohne auch soundtechnisch.
Jetzt, ohne das jetzt aber bewertend zu sagen, muss man ja schon sagen, dass sie ja schon so ein bisschen so ein Relikt sind, ne?
Ich finde es krass, wenn du die jetzt in der Location Junkyard da in Dortmund siehst. Ich weiß nicht, wie viele da reinpassen. Lass mal 500 sein.
Ja, kann sein, ja.
Also ich kann es nicht einschätzen. Yeah. Das ist immer schwierig, yeah, finde ich, bei so Locations das zu sagen. Ich würde sagen, es ist vielleicht so Turok-Größe.
Ja, ja.
Ungefähr.
Ungefähr, ja.
Ja, vielleicht passen auch 600 rein.
Ja, gut, ne? Aber wir bewegen aber uns immer noch im dreistelligen Bereich.
Ja, also es ist jetzt keine Tausender oder
dafür musst du, dafür Halle. Musst du halt Open Air gehen, aber im Junkyard. Ja.
Und wenn du dir dann anguckst, was die Anfang der 2000er für Klamotten gespielt haben und wie groß die waren und wie klein auch diese Hell on Earth Tour auf einmal ist, die, ich sag mal, Mitte der 2000er, 2004, 2005, 2006 schon, glaube ich, ein bisschen größer waren.
Ja.
Also vielleicht auch nur gefühlt größer, weiß ich nicht.
Naja gut, aber
schwierig zu sagen.
Aber die Hell on Earth haben auch so Hallen wie die Turbinenhalle auch mal voll gemacht, ne?
Ja, 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 darum.
Ja.
Und ich glaube auch, Unearth sind lange über ihren Zenit hinaus.
Ja.
Ich habe also überhaupt keine Ahnung, ey. Also da muss ich komplett passen. Ich wusste bis vor kurzem noch überhaupt nicht, dass sie überhaupt noch aktiv sind. Also ja, du nix, ey. Also es war nie in meiner Bubble, haben die auch nie wirklich stattgefunden.
Wenig und, bis gar nicht bei mir.
Ich könnte auch nicht einen Song von denen nennen. Also
nee, das könnte ich auch tatsächlich nicht. Aber man hat sie halt immer wieder auf Shows gesehen, immer wieder wahrgenommen. Aber ich habe auch nie ein Album von denen besessen oder so. Also ist auch musikalisch einfach nicht meine Baustelle. Aber die haben abgeliefert. Und da war richtig, richtig gut Stimmung bei denen.
Ja, also, dann ist doch alles cool.
Ja, also ich glaube, war alles gut. Nach 3-4 Songs habe ich dann aber auch gesagt, ich muss noch ein ganzes Stück bis nach Hause fahren. Das ist lang. Oh, ey, schau doch mal ab.
Aber ohne Scheiß, ne? Wenn man sich mal anguckt, wie viele Alben die gemacht haben. 2001, 2004, 2006... 2008, 2011, 2014, 2018, 2023.
Konsequent, ne?
Ja, also die waren nie wirklich weg. Ja.
Nö, waren sie auch nicht. Aber ich glaube halt, dass die heute nicht mehr die Massen ziehen, wie noch.
Ja, aber du hast auch eins nicht vergessen.
Aber ich glaube, die Szene hat sich auch geändert.
Das ist der Punkt. Ja, genau. Also, klar. Das ist genauso, dass du halt manche Road-Festivals, die halt wirklich von Stadt zu Stadt ziehen, früher viel größer machen konntest, weil du viel mehr Leute hattest, die sich das gehört haben, weil es gerade, ich sag jetzt mal ganz böse, weil es halt trendy war. Weißt
Ja, war trendy. Oder
aber wenn du böse. Jetzt halt so eine Hell on Earth in so einer Location machst und da geht trotzdem was ab da vorne, dann ist doch alles gut.
Ist auch. Ja? Also ich wollte das auch gar nicht negativ.
Ja, so habe ich,
ne?
so hab ich das auch nicht verstanden. Ja, aber du hast schon recht, es ist trotzdem krass, wenn man das so
im Vergleich einfach.
Genau, so 20
sieht,
Jahre zurück sieht oder so, ne? Ist auf jeden Fall. Aber du darfst halt auch nicht vergessen, wie sich alleine jetzt auch mal der Hardcore in den letzten 20 Jahren entwickelt hat.
Ja, auf jeden Fall.
Da, also, ich möchte jetzt keine bösen Zungen sagen, aber da, also der Hardcore ist relativ wieder in den Underground runtergegangen, ne? Also, das.
Zumindest dieser Hype, den es halt den hatte, Anfang der 2000er. Der ist weg.
Ja, absolut.
Der ist
weg. Aber wenn man umgekehrt jetzt daran denkt, was ist denn gerade aktuell im Rampenlicht? Ja, schwierig.
Ja, also ich würde jetzt halt so diese ganzen Lona Shore und Schieß mich tot, diese Deathcore oder wie heißt
ja,
die?
Ja, Deathcore ist ziemlich.
Ich glaube, Deathcore ist ziemlich angesagt. Ja. Mhm. Ich glaube, auch solche Baby-Metal-Klamotten sind angesagt. Ja.
Aber generell die großen Dinger. Ne? Also auch du merkst, dass auch diese ganz großen Sachen, wo eigentlich nur so Vintage-Zeug läuft, wo die Leute halt hinrennen. Ne? Also du hast gefühlt jede Menge Leute, die gerne 180 Euro für eine Karte ausgeben.
Ja.
Ne? Aber um sich irgendwelche Kackbands oder von mir aus auch gute Bands, aber die auch längst über den Zenit drüber sind und sonst was. Aber so was heißt die kleinen Dinger? Ich rede jetzt mal wirklich so von so einem kleinen Mini-Festival, ein Tag, 4, 5 Bands in einer Location mit 1000 Leuten.
Ja.
Die finden doch faktisch nicht mehr statt. Oder wenig.
Wenig, ja.
Ganz wenig, ja.
Also, und alle Leute beschweren sich über teure Konzerttickets und der Underground ist wieder am Rumkrebsen, weißt du?
Darum bin ich ja nächste Woche in der Trompete.
Richtig, genau.
Und damit ich den Underground unterstütze.
2 Wochen später.
Wollte ich gerade sagen, wir sind 2 Wochen später da.
Ja,
genau. Auch in der Trompete?
Ist auch in der Trompete, ja.
Traum. Bin ich echt mal gespannt.
Ja, geben wir uns die Klinke in die Hand.
Sozusagen, genau.
Sollen wir mal mit unserem Thema heute beginnen?
Ja, lass uns ein kurzes Break machen, weil jetzt hat schon wieder viel zu viel Mezzo mitgetrunken.
Ich würde sagen, jetzt kommt ein Einspieler der Band, über die wir jetzt gleich reden, oder?
Oh ja.
Perfekt.
Und dann hören wir uns danach wieder.
Der Disclaimer dafür ist, ja, wir haben gefragt.
Ja, haben wir.
Yep.
Bis gleich.
Ja, da sind wir wieder. Part 2 der heutigen Folge und jetzt wird's ernst.
Ja,
muss man so zu sagen.
Jetzt geht's tatsächlich um einen absoluten Riesen aus dem Pott, oder?
Nicht nur aus dem Pott, ein Riese aus Deutschland.
Aus der Welt.
Ja, kann man so sagen.
From the world genau. To Essen.
Ja, genau. Wir reden heute über eine Band aus Altenessen, die Anfang der 80er gegründet wurde, 82 unter dem Namen Tyrant, 83 Umbenennung in Tormentor und seit 1984
unter dem Namen Creator bekannt ist.
Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Ja, also an der Stelle, ich habe heute Morgen noch zu meiner Frau gesagt, oh, wir reden heute über Creator, da dürfen wir nicht verkacken.
Deshalb finde ich das gut, dass wenn du es verkackst, weil du bist ja hier so federführend vorgeprescht.
Nein, das haben wir schon beide. Okay. Also tatsächlich muss man ja sagen, also du sagst ja auch immer, dass du wenig mit Trash an Berührungspunkten hattest. Für mich war ja, genau wie für Dennis, Trash total prägend für den Metal-Einstieg.
Sowas,
ne?
Von.
Ja. Und ich habe das, und da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, als wir über Sodom gesprochen haben. Ich habe das ja zu Beginn überhaupt nicht so krass wahrgenommen, wie groß Creator eigentlich sind.
Der Impact an sich, ne?
Also auch der über, ich sag mal, Deutschland hinausgehende Impact.
Ja.
Ja.
Ich habe ja schon mal erzählt, mein allererstes Metal-Shirt war ein Creator-Shirt. Ich habe mir von der, wie heißt der nochmal mit dem Dämon vorne drauf? Pleasure to Kill, genau. Ja, ey, Gedächtnislücken. Das ist so ein Hammer-Album und ich finde halt auch dieses Cover einfach so geil und ich finde es auch so unglaublich sympathisch, dass du, wenn du die heute live siehst, immer noch so viele Elemente von früher wieder siehst. Also es ist nichts verloren gegangen über die Jahre, es wurde einfach nur noch mehr davon gemacht.
Ja.
Und war tatsächlich mein erstes Metal-Shirt, damals in einer Plattenkiste in Bottrop geholt. Der hatte immer so ein paar ausgewählte Shirts über den Platten hängen und das habe ich gesehen und habe gesagt, das will ich haben. Da habe ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt Creator nur bei Freunden mal gehört, aber selber noch nichts von Creator gehabt zu dem Zeitpunkt.
Aber dazu muss man ja sagen, dass das halt das Schöne ist, wenn du mit so einem Genre wie Metal angefangen hast, dass du irgendwann, also zu unserer Zeit, ne, Platten gekauft hast nach Cover, Shirt gekauft hast nach Schriftzug und mega krassen Bildern drauf. Ne? Ja.
Wie geil ist denn der Schriftzug von Creator?
Absolut.
Ey, das ist der Hammer.
Das Ding ist, also ich, das
und ich finde
bis
es
heute
krass,
noch absolut geil.
Bis heute wirkt er auch immer noch modern. Ne? Also
und
du hast halt nicht das, nicht das Gefühl, dass der irgendwie altbacken wäre oder
und die
so.
Die haben den nie geändert. Die haben den nie geändert.
Ja, die haben nur hin und wieder mal so Strukturen drin gehabt, dann mal wieder ein bisschen
flacher. Aber dieser grundsätzliche Schriftzug, das Logo besteht ja, von Anfang an.
Ja, da muss man sagen, Hochachtung an denjenigen, der es damals gemacht hat. Das Ding ist wirklich echt zeitlos.
Ja, muss man absolut. Sagen. Ja. Nein, ja, das ist Wahnsinn. Ja. Also deswegen, wie du gerade gesagt hast, auch mit Shirts und so weiter. Also ich habe letztens alte Fotos durchgeguckt. Da habe ich mich auch mit einem Creator-Shirt gesehen. Fand ich sehr geil. Und das allergeilste Foto, das ich gefunden habe, das war von meinem 17. Geburtstag, glaube ich, bei mir zu Hause.
Muss ja vor 15 Jahren gewesen sein.
Ja, ungefähr. Ja, lass doch mal 16 Ach, gewesen sein.
Ah, 12, 13.
Auf dem Foto zu sehen, Yogi, an der Stelle schöne Grüße, du Arsch, melde dich mal.
Ist ja nicht so, als wenn der dann sich nicht auch melden könnte, ne?
Ach, halt die Fresse. Habe ich. Nicht.
Ja? Ja.
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Da muss ich mal mit dem Yogi mal ausdiskutieren. Aber der hat ja bald Geburtstag, da werde ich mich auf jeden Fall melden. Boah, ist eine Schande gerade, ey. Ja, auf jeden Fall altes Foto, Yogi drauf zu sehen. Eine junge Dame, den Namen habe ich vergessen. Ich glaube, das ist irgendeine Ex-Freundin von Marcel Schulz. An der Stelle viele Grüße. Grüße gehen raus nach Berlin. Das Interessante dabei ist, wenn man sich anguckt, welche Poster an meiner Wand hingen, ne? Metallica, Master of Puppets, dann daneben noch ein Metallica-Poster von der Justice for All und dann Creator. Das war so ein Bandpick aus dem Metal Hammer. Ne? Also da, auch da, ne? Guckst du alte Fotos durch, Creator war bei mir immer präsent.
Die haben total viel stattgefunden.
Ja, also die waren jetzt, ohne dass das jetzt blöd klingt, wenn ich mir die anderen Bands zu einem Zeitpunkt halt eben so deutschsprachig, ich meine, Destruction sind ja jetzt keine Ruhrpott-Band oder Sodom, aber bei mir schon.
Sind
ja, doch, das schon. Ne? Aber im Gegensatz zu Sodom war, die ich auch immer sehr geil fand, aber Creator war bei mir echt immer Chef im Ring. Also da...
Ja, Sodom haben bei mir zwei Platten massiv stattgefunden. Ne? Das war die Tap in the Vein und das war die Better of Dead.
Ach, fast.
Better of Dead und die Tap in the Vein. Und danach hatte ich die so ein bisschen für mich aus den Augen verloren. Und danach waren mir ja auch zu viele von diesen Onkel Tom Klamotten mit dabei.
Ja, ja.
Aber da ist halt das Ding, Creator haben halt immer massiv abgeliefert, fand ich. Also ja, die total. Die haben mich auch immer angesprochen und dann hat sich nur irgendwann bei mir, ich sag mal, Mitte, Ende der 90er Jahre ist für mich die Tendenz so Richtung Death Metal gegangen, dass die dann für mich weniger stattgefunden haben und dass ich die nicht mehr so intensiv auf dem Schirm hatte. Aber Creator waren immer da. Und das Krasse ist auch, wenn du dir heute die Diskografie anguckst, die haben immer geliefert.
Also gerade, wenn ich da jetzt mal einhaken kann, weil ich jetzt ja von den Blick von außen habe, sage ich jetzt mal so. Ne? Ich habe dann wirklich mir mal gedacht, komm, wir sprechen im Podcast drüber, ich beschäftige mich wenigstens mal so ein bisschen mit der Diskografie. Und das war auch das Erste, was mir aufgefallen ist, dass ich gesagt habe, ey krass, da sind keine Lücken bei. Ne?
Nee.
Also die haben und angefangen mit ihren Demos, haben dann ihre Alben gemacht und haben Album auf Album auf Album auf Album bis heute gnadenlos durchgezogen.
Alleine haben schon sich den Arsch abgespielt. Ja. Guck dir mal, ich habe mal so ein bisschen quer geschaut, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Webseite heißt, da werden alle Tour-Dates...
wo die gelockt werden halt
ja,
und so. Ne?
Ja, ey, die haben... angefangen, wie gesagt, von 85 über 86, in ich glaube 86 ja, Pleasure to Kill, Schlag mich tot. Ich glaube, da war dann die erste Amerika-Tour, die gespielt haben und so weiter. Ey, da haben die, ich weiß nicht, wie alt der Mille zu dem Zeitpunkt war oder die Herren, die waren jung und haben solche Nummern gebracht. Also da, ey, allerhöchsten Respekt vor.
Ja, ich glaube... Aber da haben wir auch schon mal bei der Sodom-Folge drüber gesprochen. Ich glaube, das war damals auch einfach so eine krasse Bewegung. Also wir können ja nur vom Hörensagen davon sprechen. Ne? Also
ja.
Wir sind ja, uns fehlen einfach, ich sag mal, 10 Jahre.
Schon Generation 2. Ja,
so ja, ja, also das, wir sind halt ein bisschen, ich sag mal, wir profitieren oder wir haben davon profitiert, was die geschaffen haben.
Mhm.
Weil wir danach halt diese Community auf einmal da war, wir auf einmal die ganzen Konzerte in der Zeche Karl hatten, wir die ganzen Bands halt auch den Standort Essen-Ruhrgebiet kannten, hier hingekommen sind. Ich glaube, wir haben massiv davon profitiert, was die damals Anfang der 80er Jahre hier aufgebaut haben.
Naja, generell haben wir davon schon profitiert, dass auf einmal halt auch viele Bands da waren, die aufgrund dessen von solchen Bands halt aber angefangen haben, Musik zu machen.
Auch wir reden auch hier das. Von Creator, von einer Band, die laut Internet über 2 Millionen verkaufte Tonträger hat.
Ja.
Über 2 Millionen verkaufte Tonträger. Von den ganzen Streams und Downloads und so weiter mal ganz zu schweigen. Keine Ahnung, ne? Aber die haben, ich kann es nur wiederholen, über 2 Millionen Platten verkauft. Hammer.
Und die haben sich auch, ich sag mal, live-technisch nie rar gemacht, ne? Also die haben immer stattgefunden. Ich kann wirklich nicht sagen, wie oft ich Creator in meinem Leben gesehen habe. Jetzt zuletzt waren wirklich die letzten beiden Krugerhallen-Shows, die ich gesehen habe. Aber davor, da sind 5, 6, 7 Shows gewesen, sein Minimum. Und die haben ja immer mal wieder hier in der Ecke gespielt. Früher halt noch so die normalen Shows. Heute, ich sag mal, das, was die da jetzt in der Krugerhalle abgeliefert haben, das war schon...
Naja, ich muss mal sagen, um mal eben in seiner Heimatstadt zu spielen und die Krugerhalle voll zu machen.
Ja. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ne? Also ich habe die erste Krugerhallen-Show gesehen. Ich weiß nicht mehr, mit wem sie zusammen aufgetreten sind. Aber ey, wie unglaublich sympathisch. Also ich meine, Mille, ich weiß nicht, haben wir alle Mille schon mal persönlich getroffen? Ja, ne?
Mhm. Ja.
Weil Mille ist ja auch jemand... der immer sehr, ich sag mal, sehr fannah unterwegs ist, ne? Und immer sehr, auch sehr heimatnah unterwegs ist. Du hast den früher in der Papestraße bei Konzerten gesehen. Ja. Der hat sich auch dazugestellt, hat ein bisschen mit den Leuten gelabert, ist dann wieder abgehauen. Du hast den in Rüttenscheid, wenn er mal wieder zum Gym mit seiner Sporttasche oder seinem Handtuch unterm Arm gelaufen ist oder sonst was. Ne?
Bei mir war es tatsächlich das erste Mal, also auf ihn getroffen bin ich. Das war in der Innenstadt in Essen, da war ich in der Fitte. Ich weiß nicht mehr, welches war. Die war da in der Nähe, wo Mr. Wash jetzt ist.
Ja, okay.
Und da bin ich dann zu dem Spinning-Kurs gegangen. Das waren 2 Spinning-Kurse und der erste war gerade zu Ende. Und die Tür ging auf und Mille kam mir entgegen. Und ich dachte so, boah krass.
Boah krass, der sieht aus wie der blöde Leben. Nicht so wie ich.
Genau, also das war so mein erster Kontakt mit ihm. Keine Ahnung, wann das war, 2001, 2002, ich habe keine Ahnung. Mhm. Und ansonsten, wie du schon sagst, halt, das waren so diese Momente, ich gehe über die Rüttenscheide, gehe in Basic, Basic ist das, ne? Der Supermarkt, da dieser...
auf der Ecke da unten.
Dance war das, genau, ja. Dance. Und dann kriegst du dann von Miller halt die Tür aufgehalten und so, ne? Und die einzigen Sachen, oder man sieht ihn nur auf dem Geburtstag von einer Freundin und so weiter. Und das sind immer so Sachen, wo du immer nur am Ende denkst drüber, ja, das ist einfach echt ein mega netter Typ, ne?
Ja, also ich finde, und um da nochmal auf die Show halt zurückzukommen, der hat halt ein paar Ansagen da gemacht, die einfach gezeigt haben, wie ehrfürchtig der vor dieser Krugerhalle war. Ne? Also der hat wirklich ein paar Ansagen gemacht, die auch einfach grundsympathisch waren. Wo er da wirklich stand und meinte, ich habe ja so viele Shows in meinem Leben gesehen und ich habe mir immer gewünscht, hier auch mal auftreten zu dürfen. Und jetzt komme ich hier hin, wir machen unsere Release-Show hier und die Bude ist voll und es ist einfach geil. Und er hat sich richtig gefreut. Also du hast ihn wirklich angemerkt, dass das für ihn A, eine Ehre war.
Aus einer Demut heraus, ne?
Ja, genau, und auch sonst, wenn du dich mit ihm unterhältst oder mit ihm sprichst, er ist immer, ja, ich glaube, es gibt zweimal den Mille. Es gibt einmal den Mille, den du so privat triffst oder der so privat mit dir spricht, der immer so eine sehr zurückgezogen oder sehr, sehr, ich will nicht sagen introvertiert, ne, aber ruhiger Zeitgenosse, sehr, ich sag mal, erstmal bedeckt und ein bisschen ruhiger und nicht so, dass er sich da irgendwie aufspielt, immer sehr besonnen. Und dann hast du halt den Mille, der auf der Bühne steht, der genau weiß, was der für Ansagen
macht.
Der
Frontmann.
Ja.
Ja, aber der ist keine Frontsau.
Nein, aber der ist ein Frontmann. Nee,
aber der ist ein Frontmann.
Der steht da und
der weiß, was
der hält den Laden zusammen.
Der weiß, was er da vorne macht. Und ey, die Erfahrung von nächstes Jahr sind es 40 Jahre Creator, wenn man noch die 2, 3 Jahre davor noch mitrechnet, der seit über 40 Jahren Mucke macht der seit über 40 Jahren auf der Bühne steht, der seit über 40 Jahren die Bühne mit den größten Künstlern in dem Genre geteilt hat, der wahrscheinlich Gott und die Welt kennt.
Der Leute dazu beeinflusst hat, ne, Musik selber zu machen.
Zu machen, ne, ja.
Die heute, keine Ahnung, groß sind. Ey,
und darum, also ich fand diese beiden Shows wirklich beeindruckend. Auch jetzt die letzte mit Lamb of God zusammen auf Tour. Da ging es mir nicht so gut. Darum habe ich die nur von der Seite geguckt, weil ich ja da diesen gefühlt Hörsturz oder was das war hatte. Ich war total beeindruckt, was die für eine krass große Show auf die Beine stellen. Mit Pyrotechnik, mit Effekten, mit irgendwelche Puppen, die da von der Decke gefallen sind und dann da hingen, die mich so ein bisschen an die, wie hieß die dritte Platte da nochmal, wo diese komischen Terrible Certainty, ne? Oder wie das, ja. Da sind ja auch so diese komischen Bischofshüte oder was aufhaben. So ein bisschen an das hat mich das erinnert, nur dass die da halt aufgehängt hingen.
Ja.
Und auch so diese ganzen Stilelemente, die alten Sachen, die auch immer da geblieben sind, die haben, wie viel Meter werden das sein? 30 mal 20 Meter oder was? Die Rückwand von, echt, keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. Genau, ja. So,
groß.
Haben die halt so riesige, wie Fahnen gehabt, ne? So die dann halt je nach Song auch runtergefallen sind und wie so eine Geschichte erzählt haben.
Krass, okay.
Wo du so alte Cover-Elemente auch drauf hattest. Wo halt auch von der Pleasure to Kill dieser Dämon auf einmal zu sehen war, als sie den Song gespielt haben. Auch so.
Das ist auch geil, dass sie noch immer die alten Songs spielen, auch Flag of Hate und so, ne? Also
mega. Und du siehst halt auch, wie die Leute immer noch auch zu den alten Sachen abgehen.
Und das Geile ist, die neuen Sachen, ne? Die reihen sich aber auch optimal ein.
Das ist jetzt für jemanden, der von außen drauf war, genau das Thema. Also für mich haben die ja immer nur so stattgefunden, dass ich dann reingehört habe, wenn ich hatte, wie gesagt, nichts mit Thrash zu tun. Ne? Mhm. Und dazu muss ich nur sagen, also die Platte, die ich ja wirklich am meisten gehört habe, ist halt die Endorama. Ne?
Und die ist auch nicht schlecht.
Ich habe sie tatsächlich heute wieder gehört zum Hinfahren. Und das ist einfach... ich weiß, wir reden halt ungern über Genres, aber ich rede ja immer nur damit über Genres, um Leuten zu erklären, was ich für Musik höre. Ne? Und nicht, also ich bin ja selber niemand, der in Schubladen denkt, aber es ist immer schwer, immer Leuten zu sagen, ja, was hörst du denn für Musik? Ja, das ist
Sind da gute Songs drauf?
Ja.
Ja, dann sind es gute Songs, Punkt.
Ja, das ist einfach und so. Das ist einfach eine geile Goth-Rock-Platte.
Ja, Goth.
Ja, ne?
Ah, ja. Ne? Das ist eine gute Platte, ey.
Wie man es auch immer nennen will.
Wollte ich gerade sagen.
Ich finde allgemein, wenn du dir von der ersten Platte bis zur letzten Platte...
sehr, sehr geil ist. Und die auch sehr, sehr geil ist. Ich habe jetzt im Vorfeld, habe ich mir die komplette Disco nochmal runtergehört im einen Streifen. Also jetzt über 3 Tage verteilt. Es ist in sich schlüssig.
Besonders wenn du halt von Album zu Album gehst.
Es ist
halt,
in sich schlüssig. Du merkst zu jeder Zeit die Einflüsse. Ne? Also das ist sehr geil. Also auch da merkst du, welche Bands an einigen Stellen auch Einfluss...
Blaupausen
auch,
waren. Ja.
Ja, nee, Blaupausen noch nicht mal, aber Einfluss genommen haben. Ne? Auch zu welchem Zeitpunkt. Und du merkst, dass bei dieser Band irgendwie nie wirklich Stillstand war. Du hast gemerkt, oder man hört, wie die einzelnen Musiker besser geworden sind, wie die einzelnen Musiker versucht haben, an ihren Instrumenten Dinge auszuloten. Du hörst, wie die einzelnen Musiker angefangen haben zu experimentieren. Ne? Weil ich glaube, bei Creator, und ganz ehrlich, wenn du 40 Jahre Musik machst, dann kannst du keinen Stillstand gehabt haben. Das geht gar nicht, dann wärst du heute nicht mehr da.
Das hältst du nicht durch. Nee,
nein,
genau.
Deswegen. Ja. Ey,
und ich glaube auch, dass wenn man so ein Mille dann auch hin und wieder mal mitkriegt, jetzt hier war zum Beispiel so ein Ding in Plattenkiste, wo er auch so ein bisschen über...
Ja, habe ich gesehen.
In der Lichtburg sitzt und so ein bisschen über ein paar Platten spricht, die ihn auch beeinflusst haben, die für ihn wichtig waren. Und ich glaube, er ist ein total musikoffener Mensch. Und auch wenn man so als... waren wir selber ja auch, als wir so jünger waren und ein gewisses Alter hatten, oh, das ist geil. Und dann hast du dich so sehr versteift auf das, was du da gerade geil
findest. Alles andere ist scheiße.
Und alles andere ist erstmal Kacke. Ja. Und irgendwann fängst du dann an und guckst auch mal ein bisschen über den Tellerrand und machst noch mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus und nimmst auf einmal wieder neue Einflüsse für dich wahr und kriegst noch mal wieder so neue Impulse. Und ich glaube, er war immer offen für Impulse. Ich glaube auch, dass er immer der Hauptsongwriter war. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich glaube schon, dass er immer...
Ich glaube, er hat eine ganz klare Vision von dem, wie es sein soll.
Ne, ich meine, am Ende ist er Creator, ne? Also,
ja, ich glaube, Creator würden nicht so funktionieren, wären das alles egoman. Glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass so eine Band so lange bestehen würde mit so vielen... Also man muss ja auch sagen, ne, der Schlagzeuger bis auf eine Platte konstant dabei. Ne, jetzt das Line-Up, das momentan irgendwie ist, ich glaube, der Gitarrist hier, wo wir vorhin bei Valtari waren, ne, oder bei einer der letzten Folgen, ist ja der Gitarrist von Valtari, glaube ich, oder ehemaliger Gitarrist Valtari. Ja, alle gucken mich jetzt komisch an.
Ich weiß auf jeden Fall Finne.
Valtari. Ich glaube schon.
Okay, echt?
Okay. Ja, glaube ich. Korrigiert mich. Ich hoffe, dass ich da richtig liege. Und auch der Sammy, heißt er, glaube ich, auch von ihm habe ich da einige Interviews mal gesehen oder auch gelesen. Ey, ein grundsympathischer Typ. Ey. Also absolut. Und ein, glaube ich, ausgebildeter und wirklich guter, also zweifelsohne guter Musiker. Ne? Und da
genau, der
Buchstaben sind schwer.
Gut, meine, Stefan.
Sirnjö.
Also hört sich an wie mein Sohn in der ersten Klasse.
Sirnjö oder so ähnlich. Ja, der hat bei Valtari gespielt.
Ja, guck mal.
Krass, so schließt sich der Kreis.
Ne? So schließt sich der also, Kreis.
Sami ist ja einfach, aber alles, was danach kommt...
Ja, aber der Typ ist einfach nur, Bombe, ey. Also seitdem er auch dabei ist, merkst du, dass...
okay, wow. Was?
Also,
ja, cooler Typ, ey.
Ja, also ja. Sami ist wirklich einfach und danach fängt es an, schwierig zu werden. Sorry aber, dafür, aber...
Ja, aber auch bei ihm hörst du, genau wie damals beim Frank Blackfire, die haben
nochmal so neue Einflüsse.
Die haben die Note noch oben drauf gesetzt, glaube ich. Ne? So, das ist so, du hörst immer diesen Grundstock, ne? Und ich denke einfach da, keine Ahnung, 99% wird von Mille da kommen. Und die anderen, die haben dann mit ihren Ideen, die sie reingebracht haben, das Spektrum einfach nochmal verfeinert.
Ja.
Ne,
aber wie es halt oft ist, ne? Du hast einen Weg, der vorgegeben ist und dann kleidest du aus, sag ich jetzt mal so.
Ja, genau. Und das ist einfach so die große Kunst bei der ganzen Kiste. Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen. Ich meine, guck mal, die erste Platte von 85, Endless Pain. Ey, ich habe da letztens wieder reingehört und habe gedacht,
so, die ist so geil, ne?
Ey, die Platte ist so scheiße roh, dass ich gedacht habe, ey, boah, Junge, das Ding ist eine vertonte Brechstange einfach. Ne, über den Gesang mit dem, sag ich jetzt mal...
Hall ersäufen.
Ja, aber. Ich meine, guck mal, kurz vorher haben Sodom noch die In the Son of Evil rausgehauen.
Die genauso ersoffen wurde in Hall, ja.
Ja, man könnte es als stilistisches Mittel irgendwie interpretieren. keine Ahnung, ob es gewollt oder sonstiges ist, aber zu der Platte passt's.
Ich glaube, das war aber auch einfach mit die Zeit. Und dazu muss man halt sagen, wann haben die denn die erste Platte wirklich professionell aufgenommen? Ich glaube, das war...
Die nächste war die Pleasure to Kill mit dem Harris Jones
hat die Berlin aufgenommen. Dann, ne? Genau,
ja, mit Harris Jones.
Ja, war das schon die? Ich dachte,
ja, klar.
Ich dachte, okay.
Ja,
ja.
Freund der Sonne, die hat der Harris Jones aufgenommen. Jetzt... Da kommt der pädagogische Finger vor. Ne?
Mein lieber Schmutzfreund.
Und überleg
Finger
mal
her, Rohrstock raus, zack.
Nein, das machen wir nicht. Aber überleg mal, die Pleasure to Kill, die kam ein Jahr später raus, 86. Ne? Und hör mal, wie unfassbar schnell diese Scheibe ist. Ne? Die haben da...
Die haben sich die Finger wund gespielt. Alter. So schnell, ja.
Alter, ein Hoch auf Milles rechte Hand, ey. Junge, da hätte ich schon, da wäre mir wahrscheinlich, keine Ahnung, Karpaltunnel-Syndrom 3000 hätte ich da schon nach dem Einspielen der Platte gehabt. Aber die hat aber auch einen riesen Impact auf den Death und Black Metal, glaube ich, gehabt. So also gerade so diese Geschwindigkeit, die hatten ja noch immer dieses Rohe drin, ne, was du halt eben hörst. Klar, besser.
Aber halt eine Geschwindigkeit, die andere erstmal finden mussten.
Ey, wahnsinnig. Ne? Der Drummer, der Ventor, also der hat auf der Scheibe echt mega Gas gegeben. ich finde die bis heute ist eine
mit einer der besten Platten.
Ja, eine meiner Lieblingsplatten von denen. Und kann ich nicht anders beschreiben. Also die hat ja auch auf mich so auch einen riesen Impact
gehabt. Ja.
Einen riesen Impact auf jeden Fall. Ich meine, gleichzeitig kam halt eben so Platten raus. Ich glaube, warte mal, wir reden von März 86. Guck mal irgendwie nach. Ich glaube, kam auch Metallica Master of Puppets raus. Die ist auf jeden Fall vom März, weiß ich. Ich glaube, die Pleasure
April
to Kill.
April kam so.
Ja, guck mal, siehst du, ne, ungefähr. So, und dann hast du zwei Platten aus dem, ich hasse dieses Wort, aber Genre, ne, die unterschiedlicher gar nicht sein können.
Aber krass ist, dass auch die für eine Woche Platz 99 in den Albumcharts hatte.
Krass.
Und
wenn ich das hier richtig interpretiere mit den, den Albumcharts.
Und da muss ich ja interessanterweise sagen, die waren ja zu dem Zeitpunkt auf Noise Records, ne? Mhm. Und so wie ich da mal gelesen habe, oder habe ich das bei Wikipedia gelesen oder in irgendeinem Interview, ey, schlag mich tot. Ich möchte jetzt auch nicht, dass das ich, oder ja, wie sage ich es am besten? Ich hoffe, das ist richtig.
Unter Vorbehalt?
Unter Vorbehalt, sage ich jetzt.
Ohne Gewehr.
Genau, Disclaimer
dass,
an.
Disclaimer an, genau. Dass der damalige Besitzer von Noise Records sich auch ein bisschen schwer getan hat, die offiziellen Verkaufszahlen von den Platten, die er veröffentlicht hat über dieses Label, nach Media Control zu schicken. Also da sind einige Scheiben, die sind ja tatsächlich gar nicht in den Charts aufgetaucht. Ne? Okay. Glaube ich mal gelesen zu haben.
Klingt wieder nach so einem alte graue Herrenprinzip. Nö.
Keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht mehr, wie
das
der Typ heißt.
Das findet nicht statt bei uns.
Ja, das mag alles sein. Ich habe den Typen, ich habe den Namen vergessen, aber ich weiß nur, dass der, sagen wir mal so, wäre der nicht so enthusiastisch gewesen und hätte Bands, ne, wie Creator und ich glaube auch Sodom waren auch auf Neues.
SPV, ja, klar.
Ja, ne, ey, ganz ehrlich, dann, überleg mal, das hätte damals so nicht stattgefunden, ey. Absolute Katastrophe.
Ich glaube, das ist immer ein Geben und Nehmen. Ne? Auf der einen Seite sind da vielleicht auch ein paar Sachen, ich glaube, Miller hat mal irgendwann in einem Interview gesagt, naja, wenn die bei einem anderen Label gewesen wären, hätten sie vielleicht deutlich mehr mit den Alben verdienen können, als sie es im Endeffekt gemacht haben. Ich glaube, andersrum, wenn die nicht da gewesen wären und vielleicht auch das ein oder andere Tour-Package gebaut hätten oder ein paar andere Sachen gemacht hätten, wären sie vielleicht auch nicht dahin gekommen.
Ja, wo sie heute die waren sind, ja, ne? Auf Europa-Tour, auf Nordamerika-Tour, glaube ich, 86. Ne?
Also bei den Touren bin Europa, ich mir echt nicht sicher, auch. Aber wenn ich mir mal so vorstelle, dass die, überleg mal, angenommen, die haben jetzt pro Jahr roundabout 50 Shows gespielt, was jetzt echt nicht übertrieben wäre, ne? Machst du eine große
Tour. Ich glaube, das ist ein bisschen wenig. Also
das
die
ist,
haben
das ist eher wenig, also wenig und wird wahrscheinlich mehr sein. Aber lass mal 50 Shows haben, weil die kaum Einzelshows machen, machen meinetwegen zwei Touren im Jahr.
Teil der Extreme Aggression Tour, da wurde ja auch eine VHS veröffentlicht, die ich mir damals gekauft habe, die ich leider nicht mehr habe. Ich meine, gelesen zu haben, da haben die über 80 Shows gespielt. Also, ja,
aber angenommen, wir sagen jetzt mal, da waren auch mal Jahre bei, wo die weniger gespielt haben. Und die machen 50 Shows pro Jahr. Auf 40 Jahre gesehen sind das 2000 Shows, die gespielt haben.
Das ist krass,
und,
ne?
Ey, und,
oh,
da
das ist eine Ansage.
Und da redest du halt jetzt nicht irgendwie von den AZ Mülheim 30-Leute-Shows, sondern da redest du auch teilweise natürlich auch von Festivals mit 100.000. Da redest
Wir
du aber
von
auch von...
Wacken.
Naja, egal. Guck mal an, in welchen Ländern die gespielt haben. Ne? Also,
überall.
Wir wollen ja auch gar nicht sagen, wie solche Bands auch in Südamerika abgegangen sind. Ne?
Ja,
ich möchte gar nicht wissen, was die in Japan gemacht haben. Ne?
Ja.
Und dann möchte ich gar nicht wissen, vor wie vielen Leuten die teilweise gespielt haben. Ne?
Also insofern kann man auch sagen, ich meine, wir sind Pottkinder. Wir haben... Auch wenn wir die nicht direkt zum Beginn miterlebt haben, weil wir dafür zu jung sind. Aber ich habe ja auch, ich sag mal, Anfang, Mitte der 90er Jahre habe ich die ja auch einige Male hier im Pott spielen sehen. Immer halt deren Heimspiele, wenn die dann mal wieder in der Zeche Karl gespielt haben oder sonst was.
Ja. Genau, die waren auch immer zu Hause präsent.
Die waren immer präsent und die haben sich auch nicht rar gemacht. Natürlich, wenn die eine Welttournee spielen und haben aber trotzdem nochmal die eine Show irgendwie zu Hause gespielt. Oder haben trotzdem nochmal das eine.
Ohne inflationär zu sein halt. Ne?
So, ja, und haben das dann aber auch nicht auf die Spitze getrieben und haben dann 30 Shows hier gespielt, sondern haben, oh ja, die ein, zwei, wenn dann mal eine befreundete Band vielleicht gefragt hat, spielte auch noch mit, dann waren die vielleicht zweimal im Jahr zu sehen. Aber wir haben die ja relativ nah erlebt. Mhm. Also heute gehst du halt in die Grugerhalle mit einem Graben, mit, die sind weit weg. Was, der Graben muss halt auch sein, die machen Pyroshow, alles der, ne? Ja. Also du kannst die Leute nicht mehr auf der Bühne mitmoschen lassen und über die Bühne rennen und stage-diven lassen, wie das früher der Fall war. Geht einfach nicht. Das ist ein Risiko da für alle. Wenn sich da einer entzündet und einmal quer durch die Masse rennt und alle entzündet, ist vielleicht nicht ganz so geil.
Das machst du vielleicht in Russland auf dem Land oder so, ne?
Und darum so gewisse Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten und dann halt in der Form stattzufinden. Aber ich glaube halt auch, dass halt auch diese Intensität von so kleinen Shows immer noch, also ich kann mir immer noch vorstellen, dass das auch mal Spaß macht. Ich glaube aber nicht mehr, dass das häufig für die stattfindet, weil die einfach zu groß sind.
Ich wollte sagen, das Problem ist ja generell bei Bands. Selbst Bands wie Heaven Shall Burn als bestes Beispiel haben Probleme, Clubshows zu spielen.
Ja,
weil die so viele Termine nicht spielen könnten, um die Nachfrage nach Karten zu bedienen in Clubshows.
Ja,
ne?
Also ich muss halt sagen, ich freue mich darüber, die Band auch häufig in dieser gewohnten Atmosphäre, Zeche Karl war ja so das Dingen, wo die auch bis heute noch ihren Proberaum, glaube ich, haben, auch wenn sie den nicht mehr wirklich aktiv nutzen. Boris hatte irgendwann mal erzählt, dass die auf Tour immer im Prinzip einen mobilen Proberaum dabei haben. Also, dass die immer halt einen Backstage-Raum haben, den sie als Proberaum nutzen können.
Ja, besser geht da gar nicht.
Was ich total abgefahren finde.
Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, der Gitarrist, was haben wir gesagt, Finne, ne?
Mhm. Ja.
Und der Bassist, der neue, was heißt neu? Ich glaube, seit 2019 haben die auch einen neuen Basser. Ich glaube, der junge Mann kommt aus Frankreich.
Okay.
Also von daher, da kannst du nicht mal eben kurz sagen, ey, komm hier, Zichikal, 19 Uhr, heute Abend Probe, keine Chance, ey.
Kannst du machen, kannst du per Zoom dazu schalten. Genau. Ne?
Nein, die Zeiten, in denen die wahrscheinlich fünf Tage die Woche im Proberaum rumgehangen haben, da hatten die auch, aber das...
Ich glaube, die Phase, ich meine, die haben wir ja auch alle so ein bisschen durchgemacht, dass wir, ich will nicht sagen, im Proberaum genächtigt haben, aber...
Doch, auch.
Auch, ja, aber einfach viel mehrfach Zeit da verbracht haben und halt auch uns das Instrument drauf geschafft haben, ne? Und uns auch irgendwie miteinander, so, ich weiß nicht, wie viel ich da mit unserem Schlagzeuger damals zusammen auch, bis man sich so eingegroovt hatte, bis man das Gefühl füreinander hatte, bis man wusste, wie man miteinander zu spielen hat, das als Anfänger musst du halt irgendwann mal das dir alles drauf schaffen. Und gerade so, auch das Zusammenspiel ist ja nochmal eine
Thematik. Und jetzt überleg mal, Mille und Ventor spielen seit
40 Jahren oder über 40 Jahren
zusammen. Über 40 Jahre zusammen, mit einer kurzen Pause. Ich glaube, die Course of Conflict. Genau, Course of Conflict
hat auch mal gespielt. Also, da kann die Bühne noch so groß sein, die brauchen sich gar nicht zu sehen, die wissen, was zu tun.
Wollte ich gerade sagen. Ich denke einfach, blindes Verständnis. Rücken
und der vorne steht, weiß,
ach so, und der sieht schon daran, dass die linke Arschbacke zuckt, dass er gleich das Riff spielt.
Ja, ey, das ist Wahnsinn. Aber ich finde das ja sowieso generell, also wir reden ja hier, wenn ich mir vorstelle, ich bin so lange mit jemandem in einer Band, wie gut man auch miteinander auskommen muss. Naja, wie?
Zumindest brauchst du auch deine Freiräume, weil ich glaube, wenn du so lange aufeinander rumhockst.
Und eine wirklich tiefe Freundschaft mit einer ganzen Menge Vertrauen.
Ja.
Naja, also ansonsten kannst du nicht so lange zusammen Musik machen.
Also ich glaube.
Und eine riesengroße Portion Respekt füreinander vor allen Dingen auch.
Ich glaube auch, du musst respektvoll miteinander umgehen, du musst kompromissbereit sein an der einen oder anderen Stelle. Was ich halt immer schwierig finde, gerade beim Musikmachen, weil man natürlich auch gerade wenn du halt jemand bist, der vielleicht auch für einen Großteil der Songs verantwortlich ist und für einen Großteil der Entwicklung der Band verantwortlich ist und du auch eine gewisse Vision für die Band hattest und vielleicht auch immer noch eine Vision für die nächsten Jahre, was willst du noch erreichen, was willst du noch weitermachen, hast. Das ist natürlich schwierig, wenn andere da nicht mitziehen oder wenn... Ja, also, gut,
aber, das, aber ich glaube, wie gehst du damit um? Das, hat, das Thema hatten wir ja auch bei Solon besprochen. Ne?
Ja. Und er hat halt dauernd sein Line-up gewechselt. Ne? Der,
gut, die Frage ist natürlich, hat er die falschen Leute gehabt oder ist der eine diplomatischer als der andere, sag ich immer
genau.
so. Ne?
Ja.
Und das, gut, das kriegst du von außen natürlich nicht aufgedröselt. Ne? Aber du siehst an beiden Beispielen halt, wie...
wie unterschiedlich
genau.
das Ganze
genau, wie die gleiche Ausrichtung ja. komplett unterschiedlich gehandhabt werden kann. Ne? Vielleicht durch ja. Pech oder durch falsche Zeiten, durch falsche Leute, durch vielleicht ein zu egozentrisches Auftreten, vielleicht durch mangelnde Kommunikation oder vielleicht einfach nur, keine Ahnung, durch irgendwas. Ja. Ne?
Aber ich finde auch
durch zu viele Trinkveranstaltungen. Auch das, ey, du weißt es einfach
ja,
nicht.
Ja, genau.
Ich glaube, Mille ist auch Vegetarier.
Veganer, glaube ich sogar.
Vegan.
Ja. Ach so, ja, cool.
Ist auch insgesamt... glaube ich, immer so gewesen, dass er sich auch mit Trinken und sonstigen Sachen...
Ohne dir jetzt zu nahe zu treten, soll man wahrscheinlich fitter als du.
Der wird definitiv fitter sein.
Ich sehe immer nur, oder ich bekomme immer nur so zwischendurch mal in den sozialen Medien mit, dass der Mille auch sehr viel Sport treibt auf Tour. Ne?
Ja, solche Menschen sind mir generell unsympathisch.
Ey, ohne Scheiß. Ohne Witz, ne? Wir haben das Thema Creator jetzt ja länger auf Scheibe, wollen das ja noch länger machen, beziehungsweise schon seit längerem machen. Und als ich letztens meine MRT-Bilder bekommen habe,
das von, meiner, pass auf,
von meiner Halswirbelsäule, habe ich mir nur gedacht so, Alter, ich habe den ganzen Quatsch nur ein paar Jahre gemacht, habe meine Halswirbelsäule so dermaßen zerschreddert, ne, dass mein Onkel Doktor mittlerweile sagt, Neurochirurgie des Grüßen. Und dann denke ich mir, der Mille macht das seit 40 Jahren. Hat der Nacken aus Stahl?
Nee, der hat aber sich für Thrash-Metal entschieden und nicht für Death-Metal.
Ah, wahrscheinlich ist er einfach nur im Längen cooler als ich.
Nee, ich glaube, weißt du, was der Unterschied ist? Du hast nie gesungen.
Ach so.
Ja, und weil
ich hätte singen müssen?
Wenn du gesungen hättest.
Besser nicht, aber
hättest, also das hätte zwar keiner hören wollen, wenn du singst. Aber das wenn du das meinst, gemacht
hast. Aber du hättest den Kopf gerade gehalten.
Aber du hättest die ganze Zeit.
Aber der Mille, hat auch mal gemoscht.
Der
Mille, der
geht.
Der
ist immer abgegangen.
Und eine Sache noch, ne, bevor wir da nachher, oder bevor ich das vergesse, wo wir bei Gitarre und Gesang sind, da wirst du jetzt nicht mitreden können, Nils. Gut. Aber, Stefan.
Ja.
Mille, Signature, Gitarre.
Ja.
Jackson oder ESP? Er hatte ja die Jackson, die King V mit dem Reverse Headstock.
Mhm.
Und jetzt aktuell eine yes. aus so eine King V von ESP LTD.
ESP, ne?
Ja. Favorite.
Jackson.
Volles Rohr, ne? Ich bin echt sehr, sehr traurig. Da muss ich an der Stelle leider sagen. Das ist die Mille-Version Gitarre King V Reverse Headstock Jackson. Dass es die nicht mehr gibt. Ich suche die bei eBay aktuell. Ich finde die so geil. Ehrlich, ich liebe diese Gitarre.
Ich
die ist fantastisch.
Ich würde die auch sofort nehmen.
Ey, sofort.
Okay. Ja, sofort.
Sofort. Ich habe eine Kelly zu Hause, Jackson Kelly, auch Reverse Headstock. Ich liebe die Reverse Headstocks von Jackson. Ich weiß, die sind anfällig, ist mir total scheißegal.
Ich finde beide Headstocks gut. Sowohl den Reverse als auch den normalen. Ich mag beide.
Warum ist der Reverse anfälliger? Warum sagt man das?
Ja, der bricht viel schneller.
Das Thema ist halt, dass die dicke Seite auf dem längeren Element dann vom Kopf hängt.
Ja, okay.
Und wenn du die andersrum hast, hast du das kurze Stück nur auf der auf Spannung mit der dicken Seite.
Das heißt, du hast einen längeren Teil, der auf Spannung ist.
Deswegen, aber ich glaube, die meisten Reverse-Headstock-Gitarren von Jackson haben eigentlich ein Tremolo-System. Also so, dass du dann oben...
Sowieso vorne abklemmst.
Also ist am Ende wieder Laberscheiße von Leuten, die zu viel Zeit mit ihren Gitarren verbringen.
Nee, das nicht. Also die sind schon anfälliger, das auf jeden Fall. Aber normalerweise werden die immer mit einem Floyd Rose gespielt. Okay. Dann werden die Seiten oben sowieso abgeklemmt, damit die sich nicht verstimmt, die ganze Zeit, sobald du das Tremolo bedienst.
Ja.
Und dann wird eigentlich der Zug vom Head genommen und dann hast du das Problem eigentlich nicht.
Okay.
Aber insgesamt sind diese Reverse Heads deutlich anfälliger als die normalen.
Okay.
Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich liebe diese Gitarre. Ich wollte mir sie damals kaufen. Ne? Die
hast
gab,
du nicht gemacht?
Nein.
Ich auch nicht?
Nein,
und ich genau,
warum
mich auch ein bisschen?
Warum? Da ärgere ich mich total drüber. Ich hatte die nicht bei Bayers Musik, sondern wie hieß der andere Laden nochmal? Ruhrcoast. Auch in Bochum.
Ja, ja, kann sein. Ja.
Und da hing die Gitarre. Die, ja. Ey, und ich bin, glaube ich,
schön rumgetigert, weil so
sechs oder sieben Mal dahin gefahren und
zig mal dran vorbei und in der Zeit hatte ich nicht die Kohle für die Klampfe.
Ist halt, genau, das ist halt das Problem. So ist, ne?
Und heute hast du die Kohle, aber die Klampfe gibt es nicht mehr. Ja. Also, so, oder vielleicht findest du noch mal irgendwo eine gebrauchte. Aber
ja, ja, und ich gucke aktuell bei eBay Kleinanzeigen, finde aber keine, leider. Ja, wie gesagt, kurzer Ausflug, bevor ich das vergesse.
Deswegen ja, aber ich bin da komplett Team Jackson auf jeden Fall.
Ja, ja, ich auch. Deswegen, obwohl ich die ESP echt nicht verkehrt finde.
Ist eine geile Gitarre, aber ja, ich liebe auch die Hälse von Jackson. Aber egal.
Ja, ja, deswegen.
Das ist, wir sind ja eh beide mit Jackson-Gitarren großgezogen worden.
Okay. Lass uns doch mal einen kleinen Sprung machen. Wir haben jetzt mal so ein bisschen über Live-Aktivitäten gesprochen, wobei ich noch eine Sache anmerken möchte.
Obacht!
Obacht, Obacht! Ruhrpott Rodeo, Creator, Headliner, habe ich da gefeiert.
Ach stimmt, du warst ja da, ne?
Habe ich das gefeiert? Ey, die Eier musst du haben.
Auf jeden Fall.
Auf einem Punk-Festival zu spielen.
Auf jeden Fall.
Und Mille, ganz ehrlich, ich glaube, die haben da gut funktioniert. Und ich glaube, die Leute werden Spaß gehabt haben. Ey. Und ich glaube, Mille wird seinen Spaß gehabt haben.
Ja, klar. Weil der Mille ist ja auch bekennender Punk-Musik-Fan, Hardcore-Musik-Fan. Und ganz ehrlich, ich war bei dem Festival, ich fand es total geil. Ich kann es immer nur sagen, ey, ich hatte den Spaß meines Lebens mal wieder. Und Creator haben gespielt und da waren dann auch so ein paar Punker, die dann der Meinung waren, die so, hey, guck mal hier.
Ganz schön metallisch hier.
Wo ich dann aber auch noch sagen konnte, halt die Fresse. Ne, so, ey, genieß es einfach.
Ja.
So, ja. Ne, und deswegen, ich fand's echt super und auch wirklich mutig, ne, bei so einem Festival mitzumachen. Und
aber
du hast
es schon gesagt, aber Experiment ganz klar gelungen eigentlich.
Ach,
ne?
Die haben alles kaputt gefickt da, Alter. Ehrlich, da muss man Zeug dazu sagen. Ey. Die kamen, sahen, haben zerstört. Ey, Punkt aus Ende.
Ja. Wobei ich aber auch finde, dass da die aktuellen Sachen von denen ganz schön auf den Kacke hauen. Ne?
Ey, also, ja. Aber ganz ehrlich.
Satan is real, auch wenn er jetzt ein älterer ist oder jetzt auch von der aktuellen
Phantom Hass, Antichrist, ey.
Ja,
da
oder
ist der ein oder andere Error, ey, der wurde auch
Hate über alles, oder wie heißt der Song? Hate über alles.
Genau,
Nur, die knallen schon ordentlich.
Die
also,
knallen wie eine Sau.
Der weiß schon, oder die wissen schon ganz genau. Was
funktioniert live, ne?
Nicht nur live, auch auf Platte. Also funktionieren tatsächlich auch auf Platte extrem gut. Und ich muss auch sagen, dass dieser neue Song mit Lamb of God zusammen.
Hattest du auch gesagt, der funktioniert
echt
gut.
Meine Güte, ey, den finde ich wirklich gut. Ja. Also, und
also
die beiden,
ich als Nicht-Lamb of God-Fan, und da habe ich, glaube ich, schon mehrfach hier betont, ey, mir kannst du Lamb of God irgendwie vorspielen. Ich kenne nicht einen Song von denen, wirklich nicht, ne? Aber die Nummer ist wirklich geil. Der Gesang
weil die,
ist
weil die auch
mega
geil
gut
zusammenpassen, ne?
Ja. Also, unfassbar.
Ja, hätte ich auch überhaupt nicht erwartet, als ich das so gesehen habe, als das released wurde, habe ich so gedacht, okay. Okay, ja gut, vielleicht so ein bisschen PR für die Tour und macht
ist aber
man dann
eigentlich
halt
eine geile
so, ne?
Art von PR, ne?
Boah, aber ja, aber habe ich jetzt letzte Zeit häufiger mal, ne?
Ja,
also
hatten
das
wir
war
ja
jetzt
auch bei
mit deinen Features mit Frozen Soul zusammen.
Genau, hatten wir auch das gleiche Thema. Genau.
Aber habe ich auch erstmal so gedacht, na, merkwürdig, kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
Funktioniert, ne?
Hat aber echt gut funktioniert, muss man sagen. Also und am Ende muss er halt auch wirklich sagen, wenn er, so wie du schon meintest, die ganze Zeit Output lieferst. Ja. Und unabhängig davon, dass wenn du jetzt Creator-Fans seit der ersten Stunde fragst, die werden dir alle so in den unterschiedlichen Phasen sagen, was denen nicht geschmeckt hat und was denen geschmeckt hat. Und da waren auch immer mal ein paar Alben bei, wo Creator ein bisschen experimenteller waren. Was heißt experimenteller? Die halt einfach auch mal andere Dinge probiert haben.
Offener waren, ja.
Was ich aber spannend finde, und da kommen wir gleich dann auch noch ein bisschen genauer zu, die haben halt auch ein paar Dinge ausprobiert, wo ich der Meinung bin, dass die vielleicht auch ihrer Zeit voraus waren. Wo die Sachen gemacht haben, die in dem Genre noch keiner so in der Form gemacht hat.
Vielleicht, weil sie einfach nicht so gedacht haben.
Und sich danach aber in Teilen auch etabliert haben, anders etabliert haben, vielleicht auch mit anderen Bands, auch mit bisschen anderen stilistischen Elementen. Aber wo du so dann im Nachhinein denkst, boah, eigentlich waren die ihrer Zeit voraus. Eigentlich haben die da Sachen gemacht, die erst später gemacht wurden.
Du darfst ja auch nicht vergessen. Ich meine, schau mal an, mit wem Creator alles auf Tour waren. Ne, auch in den 90ern. Also wie gesagt, ich habe mal so ein bisschen quer geguckt.
Ja.
Mit DRI, ne, Nordamerika-Tour, ja, und Celtic Frost.
Die waren auch mit Suicidal Tendencies,
genau,
auf Tour.
Genau, die war 1990 mit Suicidal auf Tour. Ey, ganz ehrlich, wie geil ist das denn? Coma of Souls, Creator und Lights, Camera, Revolution von Suicidal Tendencies.
Ey, das Konzert möchte ich gerne sehen, ey.
Zwei der geilsten Bands mit zwei der geilsten Platten, ey. Fuck.
Ja.
Ehrlich, ey, da möchte ich tatsächlich irgendwie eine Zeitmaschine haben, mich einmal zurückkatapultieren und
mit der Frischheit eines jugendlichen Körpers, ne?
Ja, natürlich.
Am liebsten auch das, aber ich würde es auch in meinem jetzigen Kadaver nehmen, einfach um es zu erleben.
Einfach mal den alten Kadaver. Ja, aber wenn du überlegst, ne, und wie gesagt, du hast auch da 1989, da kam ja so im Grunde genommen der erste, ja, wollen wir mal sagen, Meilenstein, den die rausgeknallt haben. Ich meine, klar, vorher Pleasure to Kill, überhaupt gar keine Frage. Ne? Dann die Terrible Certainty. Du weißt, was ich meine?
Genau diese.
Ne, die meiner Meinung nach leider irgendwie untergegangen ist.
Oftmals, ja, wobei ich mag den Titeltrack total von der Platte. Also ich mag den Titel so, wie du gerade sagtest. genau.
Aber nur den.
Nein, ich finde, die Platte ist tatsächlich sehr untergegangen. Für mich hat dann auch eher wieder die Out of the Dark, Into the Light. Nein, Into the Light, Out of the... Ich weiß nie, wie rum. Irgendwas ist damit Out of the Dark, oder?
Ach so.
Out of the Dark, Into the Light, genau. Die habe ich echt gerne gehört. Die fand ich auch irgendwie cool. Die hatte irgendwas. Aber dann... Nächste Extreme Aggression war halt so ein böses Brett, ne? Und ich habe tatsächlich damals, als ich mir das Shirt geholt habe, hat er gesagt, ich hatte nur bei Freunden bisher mal so in den einen oder anderen Creator-Song reingehört, hatte aber noch keine eigenen Platten. Und ich habe mir dann mitgenommen, als ich mir die Platte geholt habe, als ich mir das T-Shirt geholt habe, die passende Platte zum T-Shirt, also Pleasure to Kill, und habe mir dazu noch die Extreme Aggression mitgenommen. Mhm. Und die beiden Alben haben, die waren so unglaublich gut. Und habe mir dann aber auch direkt im Anschluss noch die Coma of Souls, weil die war halt auch schon draußen, als ich mir das Shirt geholt habe, habe mir dann auch direkt die Coma of Souls geholt. Die war aber damals vergriffen irgendwie. Und ich habe dann die beiden, also ich hatte mal genug Geld da, als hab genug,
was schon tatsächlich eine Ausnahme war. Ne?
Hab genug Taschengeld gespart, um mir mehrere Sachen holen zu können. Und dann habe ich mir die Coma of Souls danach geholt und die hat.
Das war die erste mit dem Blackfire, ne?
Oh, ich würde sagen ja, ich kann es ja aber nicht hundertprozentig sagen.
Ich sage ja.
Du sagst ja, okay. Wir werden sonst im Zweifel Wikipedia dazu befragen. Aber es war halt einfach die beiden Platten und danach dann die Coma of Souls geholt und ich fand die Extreme Aggression schon unglaublich krass, weil die halt so viel Power hatte, so viel Intensivität. Also ich kann es nicht genau packen, ne? Aber es war halt einfach, du warst total geflasht von der Platte. Und ich habe die halt auch live gesehen, unmittelbar danach. Hat einfach alles gepasst. War einfach genau das, was ich zu dem Zeitpunkt brauchte für mich. Das war genau die Mucke, die ich wollte. Das war genau das Feeling, das ich brauchte. Ich habe die Shows geliebt. Ich habe halt später, wenn wir so Anfang der 2000er über Hardcore-Shows und andere Sachen reden, habe ich halt immer vermisst dieses zusammengehörige Gefühl, das du so bei Metal-Shows in den 90er Jahren hattest. Das ist mir so ein bisschen abgegangen in den 2000ern, muss ich sagen.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Ich habe es geliebt, auf Metal-Shows zu gehen, auch wenn da häufig ich noch sehr jung dann da war und dazwischen halt auch sehr jung, gerade pubertierender mit den ersten Haaren am Sack und mit Bier in der Hand und hab gedacht, ich wäre der Größte und bin aber zwischen den ganzen Ja, sie werden dann halt 10 Jahre älter gewesen sein oder was, ne? Oder 15 Jahre diese älter.
Richtig alten Menschen.
Ja, diese Alter. Alten Menschen, wo du
heute so, so denkst. Ende 20.
Die waren halt noch jung, ne? Aber die waren damals für dich halt alt.
So alt werde ich nie werden.
Genau. Und, aber es war halt immer so eine gute Stimmung bei den Konzerten. Also, alle sind abgegangen. Es war halt so dieses leichte Pogen. Es war halt kein. Ne, nicht so wie heute, dass du da irgendwelche Circle Pits und Mosh Pits und Schieß mich tot hast. Es waren ein paar Stage-Diver dabei und es war halt immer irgendwie Stimmung da und die Stimmung war immer gut. Also du hast nie so ein... Die waren alle gut gelaunt, die haben alle Bock gehabt. Die haben einfach Bock gehabt, zusammen Spaß zu haben.
Ja.
Und das habe ich halt in den Jahren später echt vermisst. Aber das war genau das, was ich in der Zeit so genossen habe. Du bist zu den Shows hin, du wusstest ganz genau... Alle sind da, um ein bisschen Bier zu trinken, um Spaß zu haben, um zu feiern und einen schönen Abend zu haben. Und das war es am Ende auch immer. Und ja, ich sag mal, später halt musikalisch für mich sich ein bisschen was verändert. Darum habe ich Creator zwar immer noch wahrgenommen und immer noch wieder reingehört, aber ich habe die nicht mehr so intensiv gehört. Und in den letzten Jahren ist es wieder intensiver geworden, weil die aktuellen Platten... dann doch auch so eine Strahlkraft hatten, wo du auch so gedacht hast, boah, krass. Ne? Und ich finde es halt erstaunlich, weil das können wir ja gar nicht erfassen, wie viel Einfluss diese Band halt nicht nur auf die Region hier und die Metal-Entwicklung auch in Deutschland, sondern auch die globale Strahlkraft von der Band. Ähnlich wie bei Sodom ja auch. Das hat sich mir ja auch nicht so erschlossen, vor allem nicht in der Zeit, als ich die gehört habe. Also erst viel später, dass man... geschnallt hat, was die da eigentlich bewegt haben.
Ja, aber
haben,
da war ne? ja aber auch eine Zeit, da warst du angewiesen auf Magazine und so weiter. Heute schmeißt das Internet an, du kannst alles sehen.
Ey, das, wo das fand ich Bands, das fand ich so an,
G-Tour, Mexiko an. Du, genau, wo so. Ich kann ja, sagen, du ja. schmeißt YouTube an, ey, du guckst dir an, was ich, ey, keine Ahnung, ey, Creator in Paraguay.
Aber
oder,
das, aber ne, das, was in, der, genau, was ne, der so erzählt hat, mal irgendwann, der Miller hat irgendwann mal in einem Interview erzählt, dass der Brieffreundschaften mit anderen Metallern hatte und dass die halt Kassetten per Post
Tape Trading. Da haben wir früher alle gemacht.
Das habe ich nicht gemacht.
Du hattest kein Tape Deck.
Doch, natürlich hatte ich ein Tape Deck, aber ich habe das nicht mit anderen per Post betrieben. Ja. Ich habe das mit Freunden.
Ja.
So, weißt du, hier Dennis, ich habe hier eine, die und die Platte draufgepackt. Und du hast mir irgendwas anderes gegeben.
Ja.
So, natürlich hat man das gemacht. Aber dass man das per Post mit anderen auf der anderen Seite der Welt macht oder so, ne? Also das fand ich halt krass.
Ja gut, also so extrem war ich da auch nicht drin, aber tatsächlich...
Aber ja, Tape-Trading natürlich. Ja, also wer hat nicht Tapes aufgenommen und die mit anderen getauscht? Also jetzt mal ganz ehrlich.
Ja, vor allen Dingen, wie man auch darüber geredet hat, ne? Also ich kann mich, daran erinnern, Coma of Souls, der Song Coma of Souls.
Ja.
Mit diesen unfassbar geilen Gitarrenvorlegern. Die mich bis heute tatsächlich kaputt machen, wenn ich die höre, weil die absolut geil sind. Dieses Stereo-Bild ist der Hammer. Und ich kann mich daran erinnern, damals bei mir zu Hause, mein damaliges Jugend- oder Kinderzimmer oder however, in dem Gebäude war auch eine Polizeiwache. So. Und da habe ich quasi die Boxen immer direkt
an die Wand gestellt, in die Richtung von
den Kollegen der Polizei. Also einer von denen war Yogis Vater, der dann gearbeitet hat.
Schön.
Ja, und wie oft ich dann natürlich irgendwelche Punk-Sachen, Slime, Bullenschweine und so, da lief eigentlich immer. Aber halt auch, wie gesagt, Bands wie Metallica, Slayer, Creator. Ne, und Coma of Souls, ey, ich kann mich daran erinnern, wie gesagt, diesen Song, ich habe den angemacht und ey, der hat ja tatsächlich einen unfassbar guten Vibe und eine Dynamik, wo du dann gemerkt hast, auf der anderen Seite der Wand, ey, boah, die fallen gleich rückwärts vom Stuhl. Ne? Ich verbinde gerade mit der Platte oder auch mit der Extreme Aggression davor, aber auch mit der Platte danach, über die wir nachher nochmal im Expliziten reden werden, eine ganze, ganze Menge, ey, deswegen. Also da.
Aber wenn wir über die Platten reden, für dich haben die ja nie so wirklich stattgefunden und du hast ja jetzt mal so ein bisschen quer gehört.
Ja.
Du bist auch tendenziell eher bei den neueren Platten angekommen, dass du sagst, die holen dich ab, ne?
Ich verstehe die frühe Phase. Aber da hatten wir auch bei Sonnum schon drüber gesprochen und so. Mhm. Ne? Also diese Rohheit, die erschließt sich mir auf jeden Fall. Mhm. Ne? Also gut, der Thrash an sich nicht. Aber ich weiß, warum das. Ich höre sofort, warum das funktioniert hat.
Ja.
Dann, wie gesagt, ja, aber dann die 90er-Phase, da bin ich raus. Also jetzt nicht, weil ich...
Du warst ja eher so der Endorama-Fan, ne?
Was heißt Fan? Aber selbst heute muss ich sagen, ist das eine geile Platte.
Gute Songs sind gute Songs.
Ist einfach so, ne? Da sind Songs drin, die so beschissen im Kopf bleiben halt. Ne?
Ja.
Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob das erste Duett war,
dem hier von Lacrimosa
mit dem Thilo Wolf. Mhm. Und das waren zwei Stimmen, also zwei Klangfarben, die so geil zusammengepasst haben. So geil zusammengepasst
haben. Aber so unterschiedlich in sich.
Genau, genau. Ja. Und das ist ein super geiler Song.
Das finde ich ja auch von den Klangfarben jetzt von Lamb of God mit dem Sänger. Genau, ne? Passt ja auch so gut zusammen.
Ja, ja, genau.
Was ich auch vorher nicht gedacht hätte, dass das passt. Ne?
Ja, und das ist genau das, was ich, auch wenn ich jetzt mal rückwirkend durch die Alben gehört habe, das sind alles Sachen, das werde ich mir heute nicht mehr drauf tun.
Ja.
Aber das ist auch, wie gesagt, Thrash Metal, da werde ich auch nie mit warm werden. Aber man hört, selbst wenn ich jetzt jedem Album nur eine Viertelstunde gebe und mich da durchhöre, hörst du selbst, wenn du jedem Album nur eine Viertelstunde gibst, diese Konstante, die in allen Alben drin ist, plus da fällt was runter, plus da kommt wieder was dazu. Und du hörst wirklich...
Eine stetige Entwicklung.
Genau,
ne?
Genau. Und du hast niemals dieses Gefühl, komm mal her, hier wollten sie mal Geld verdienen. Hast du zu keinem Zeitpunkt da drin...
Nee, die sind sich sehr treu geblieben.
Genau,
ne?
Das will ich damit sagen. Ja. Ne? Und dann muss ich...
Jetzt auch wenn sie experimentell unterwegs waren an der einen oder anderen Stelle.
Genau, das klingt immer authentisch. Es klingt immer authentisch. Und wenn du die... Und wie du schon sagst, die letzten drei Platten, ich glaube, ab der Phantom, wie hieß sie?
Gods of Violence.
2012 war die Phantom Antichrist.
Genau, ab der Phantom Antichrist.
Dann kommen die Gods of Violence und jetzt die 22 Hate über alles.
Genau. Und diese drei Platten, auch wenn das Thrash Metal ist, die wurden komplett immer meine Blase reingespült.
Catchy wie Sau, ne?
Ja, tatsächlich. Ja. Ne, auch das sind Alben, die ich jetzt wahrscheinlich im Großen und Ganzen wahrscheinlich nicht mehr als zwei, dreimal durchgehört habe.
Aber krass ist auch, ne, die Gods of Violence hat Platz 1 gemacht.
Das ist echt. Aber zu Recht.
Ja, absolut. Ich finde es total spannend, ne, weil wenn du so siehst, wie lange die sich ihren Arsch aufgerissen haben für den ganzen Scheiß.
Aber absolut zu Recht. Du hörst dir die Platte an und es ist nicht meine Musik, aber das sind alles geile Songs.
Boah, und die ist fett produziert, sind geile Songs.
Genau.
Und du hast halt trotzdem das Gefühl, es ist Creator von A bis Z.
Absolut.
Naja, so, also die finden die ganze Zeit statt. Und auch schon mehrfach mit Dennis halt zu Creator gesprochen, so nach dem Motto, was ist denn unser Lieblingsalbum? Wir haben beide eigentlich das gleiche Lieblingsalbum.
Ja, womit wir wieder beim Thema emotionaler
Album kommen. Da kommen wir nachher dazu, ja.
Ja, da können wir ja ruhig sagen. Also ist halt die Coma of Souls, ne? Das ist halt, also wenn wir halt sagen, was ist das beste Album? Also aus meiner Sicht mit der Emotion dabei, das damals gehört zu haben, als man die Musik so gefeiert hat, wie man die als junger Mensch gefeiert hat und was einen so emotional mitgenommen hat, ist die Coma of Souls das Album, wo du so denkst, boah, das hat mich am härtesten mitgerissen und das war das stärkste Album von der Band.
Frage, war das das erste Album, was du...
Nein.
Ah, okay, krass. Okay.
Also es war nicht das erste Album, was ich von Creator gehört habe.
Okay. Bei dir?
Nein, also mein... Oh, boah, da müsste ich überlegen, wer da...
Du warst also so ein Early Adopter, ne?
Pleasure to Kill oder Extreme Aggression, aber ich glaube tatsächlich eher Pleasure to Kill.
Also ich habe mir damals mit dem Shirt
nicht
zusammen...
Bewusst, bitte?
Ja, ich habe mir mit dem Shirt ja zusammen die Pleasure to Kill und die Extreme Aggression geholt. Ich fand die beide mega gut.
Ja, absolut.
Im direkten Vergleich würde ich sagen, fand ich die Extreme Aggression krasser und geiler als die Pleasure to Kill.
Ja, die war einfach auch anders produziert.
Weil die halt besser produziert war... Und weil die Songs nochmal eine gewisse Reife hatten, die Pleasure to Kill noch nicht hatte, dafür war die total roh und total fies.
Mhm.
Also die hat halt auch absolut stattgefunden. Ja, 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 also okay. Die hat wirklich stattgefunden bei mir. Und dann habe ich mir kurz danach die Coma of Souls geholt und dann ein bisschen später noch die Out of the Dark into the Light, bei der ich so einzelne Sachen gut finde, aber die Coma of Souls, die war halt einfach das absolute Brett für mich. Also das war wirklich das Album, was bei mir am meisten zu dem Zeitpunkt stattgefunden hat.
Okay.
Und dann kurze Zeit später kam halt die Renewal und da sind wir auch an der Stelle, wo wir gleich mal ein bisschen genauer zu reden wollen.
Auf jeden Fall.
Die ist sehr eigen. Aber ich habe die Platte mir geholt und ich habe sie am Anfang nicht verstanden.
Das so hat wie die meisten.
Und da würde ich sagen, machen wir einen kurzen Break.
Nein, oder? Eine Sache noch.
Eine Sache.
Von den in Anführungsstrichen neueren Platten. Also da, wir reden jetzt von der Platte von 2009, von der Hordes of Chaos. Ich weiß nicht, wie intensiv ihr die Scheibe gehört habt.
Da sind ein paar richtig gute Songs drauf.
Ich finde das Interessante dabei, die Platte ist produziert worden, beziehungsweise aufgenommen worden von Moses Schneider. Kennt den jemand?
Sagt mir nichts.
Tokotronic.
Ach so, natürlich,
Beatsteaks,
klar. Ja, stimmt.
Olli Schulz.
Ja.
Dendemann.
Okay.
Ja, und die Platte.
Mal immer was Neues ausprobieren, gehört, ja, genau, auch, mit, genau, gehört, ne? Auch mit zu Miller.
Genau, richtig. Das, ja. Ist, das war spannend. So das richtig Geile. Ich meine, du musst überlegen, die haben 2001 und 2005 einmal die Violent Revolution und einmal die Enemy of God, beides Alben von Andy Sneap produziert. Mhm. So, und dann haben die 2009 gesagt, ach, weißt du was, wir rollen das Feld nochmal von hinten auf, wir suchen uns einen anderen Typen, der das aufnimmt. Ne? Der
tendenziell eher Punk und andere Sachen gemacht hat. Und,
das Ding
und
ist live eingespielt Schule worden. So die Platte ist live eingespielt worden.
Ja.
Ne? Also aber das hat er ja oft gemacht, der Produzent, ne?
Genau.
Ja, der hat auch viele Tokotronic-Alben live aufgenommen.
Ja, genau. Ja. Und da gibt es auch ein Statement dann dazu, dass die Band sich quasi im Kreis aufgebaut hat und da in der Mitte sozusagen so einen Brennpunkt gegeben hat, wo er dann noch irgendwie so einen, keine Ahnung, speziellen Lautsprecher, den er umgebaut hat, aufgestellt hat. Ey, keine Ahnung. Aber das Geilste an der Scheibe oder mit das Geilste ist die Tatsache, dass sie Coverversionen da drauf haben. Beziehungsweise Coverversionen. Ja, in der nicht in der normalen, ich glaube in der Deluxe-Version, einmal Bad Religion und einmal Slime. Mhm. Wie geil ist das? Alle gegen alle von Slime. Und mitsingen, ne, an der Stelle.
Der Sänger selber, glaube ich, oder?
Nee, bitte? Nee.
Wer hat der nochmal
mitgesungen? T.S. Ullmann.
Ach stimmt, genau.
Ey, wie geil ist das denn?
Ja.
Wie geil ist das denn? Ja. Und hier der Sänger von Muff Potter. Ja. Aber alleine die Tatsache, weißt du was, wir als Thrash-Metal-Band covern jetzt eine Nummer von Bad Religion. Ey, ich vergötter Bad Religion. Nee, ja, großartig.
Ja, ja.
Und Slime, ey, an der Stelle hatten die mich tatsächlich dann auch wieder sofort.
Aber ich glaube, das sind auch dann so Liebkosungen an deren Vorbilder oder an Bands, die halt viel gehört haben.
Und das macht die noch umso sympathischer.
Absolut.
Nee,
absolut.
Weißt du, was ich meine? Einfach mal zu sagen, boah, yo, das sind meine Einflüsse und das ist das, wo wir herkommen und das ist das, was wir geil finden. Ne?
Ja.
Also das machen tatsächlich die wenigsten in der Größenordnung, dass sie sich dann wirklich nochmal darauf zurückbesinnen. Ich meine, wir reden hier von 2005 oder was? Ne? 2009, sorry. Mhm. Also, Wahnsinn.
So Tribute-mäßig, ne? Ja.
Ja, genau. Ne, die selber Tribute, ich glaube, die haben ja selber eine Tribute-Platte bekommen, ne, Creator. Also, ja, auch das, ey. Ja,
ja, ich, aber lass uns nochmal ein ganz kurzes Break machen. Ich würde vorschlagen, wir nehmen mal einen schönen Song von der Platte, über die wir gleich reden, als Breakpoint.
Renewal.
Und dann quatschen wir gleich nochmal kurz zur Platte.
Bis gleich.
Bis gleich.
Da lassen wir gleich jemanden zu Wort kommen, der sich wahrscheinlich am besten damit auskennt.
Könnte sein.
Ich denke auch.
Jo,
bis gleich. Ja, jetzt habe ich gerade einen Schnitt gemacht.
Also. Okay, nochmal neu.
Nein, jetzt habe ich keine Lust mehr.
Take 15.
Halt die Fresse.
Ja.
Irgendwie war der neue Tick schlechter als der erste.
So, da sind wir wieder. Ja,
nachdem er sich mit dem Stuhl im Teppich verfing.
Ja, ja. Drehstuhlteppich, meine Wenigkeit, die Kombination funktioniert tatsächlich nicht. So, wir waren bei Creator, wir sind bei Creator und zwar sind wir jetzt im Jahre 1992 angelangt bei der Platte Renewal. Auf Deutsch Erneuerung.
Ja, und die Band hat sich neu erfunden.
Das kann man so sagen.
Also, wir haben ja schon mitbekommen, Nils ist da so ein bisschen raus, zumindest was so das Tagesgeschehen in der Zeit angeht. Insofern, du hast das nur in der, wie würde man sagen, Retrospektive.
Ja, ja, also ich kann es ja nur aus der Sicht von heute was dazu sagen, und das ist schwierig. Weil, ne, also, das wisst ihr beide, ne? Also, das, also ich kann in keinster Weise objektiv da halt sein. Ich muss auch sagen, ich habe nur die Remastered gehört.
Von 2.8, ne?
Genau, und ich muss sagen, also ich hatte die alte gehört, mir dann die Remastered angehört und ich kann mit dem Sound des Originals nicht viel anfangen, muss ich sagen. Mhm. Ich finde den Sound des Remasters für mich, für mein Hörvergnügen, sehr viel angenehmer, muss ich sagen.
Okay, wir nehmen jetzt mal das wunderbare Jahr 1992, ne? Yes. Wir reden jetzt von einem Jahr, also wenn man guckt, ein Jahr vorher, 91. Mhm. So, da ist
ein Jahr später 93.
Verrückt. So, verrückt, aber, echt, na, aber 93 war tatsächlich nicht so wichtig, weil wenn du dir mal anguckst, 91, ey, da war Grunge in aller Munde. Ja. Und wir reden hier von Releases Nirvana, Nevermind.
Nevermind ist
auch Pearl Jam, 10. Pearl Jam. Mhm. Ja. So, auf der anderen Seite hast du aber auch im Metal, gerade im Death Metal, hast du richtig geile Releases
gehabt. War nicht auch 91. die Bleeding 91, 92?
Nee, da war die Butcher at Birth. Die kam 91. Effigy of the Forgotten kam 91. Warmaster, Boltsrover, wo wir wieder dabei waren. Dismember. Like an Everflowing Stream.
Krass, ja, okay.
Metallica, hahaha. ich habe mir mal so angeguckt, was 1991 tatsächlich so in den Charts war.
Okay.
Roxette, Joyride.
Mega, mega Album.
Scorpions mit Wind of Change.
Furchtbar.
Und jetzt kommt mein absoluter Lieblingshit. Ich bin der Martin, ne, von Dieter
Krebs. Das war geil. Boah, mega gut. Ja. Ich hatte die Kassette.
Ja, ja, das war 1991.
Martin, so, und my love. Oh Gott. Ja,
genau. Oh Gott. So, und ein Jahr später kommt Creator mit der Renewal um die Ecke, die soundtechnisch vom Material, vom Klangbild, von allem, was dazugehört, anders war. Und ich kann mich daran erinnern, mein damaliger Kollege Micha Gewotz, der hat sich die Platte gekauft, auf Vinyl, ne, klassisch, zu ihm nach Hause gekommen. Er hat die auf.
War, die war geil. Hat er die Picture gehabt oder hat er die
normale? Das kann ich dir nicht mehr beantworten, das weiß ich nicht. Ich weiß nur noch, wir saßen bei ihm oben in seinem Kinder-Jugendzimmer. Er hatte eine richtig beschissene Stereoanlage. Also das unter aller Sau. Hat die aufgelegt und mein erster Gedanke war, ist das Ding kaputt? Ja, nein, wirklich. Weil
ich weiß genau, was du meinst.
Dieses
ich weiß
Schlagzeug. Genau, meinst, ne, also das hat überhaupt nicht gezündet am Anfang, die Platte bei mir. Also gar nicht. Überhaupt nicht. Ich habe nur gedacht, so, was machen die denn da? Nee, warum machen die das? Und dann habe ich den Micha...
Übrigens, gerade nachgeguckt, die Bleeding war doch erst 94. Krass. Ja,
okay.
Hätte ich früher gedacht, ja.
Ja, da kam man doch vorher noch die Tomb of the Mutilated.
Ja, ey, ich habe die viel früher. Die Tomb of the Mutilated. Das ist manchmal krass, ja, ne, wie du so die Zeit durcheinander...
Und 92 war die Epi.
Ja. Sorry, egal, muss ich nur noch mal reinwerfen.
Alles gut. Nein, aber das war zum Beispiel jetzt mit der Renewal so eine Sache. Die hat der Micha mir damals auf Kassette aufgenommen. Und ich weiß nicht, wie es euch damals erging oder ergangen ist an der Stelle, man hat sich einfach mehr mit Musik auseinandergesetzt. Also ich habe dann
gesagt, ja schon mehrfach gesagt.
Genau.
Ja.
Ich habe die dann
Platten
gehört.
Wenn du die gekauft hast,
hast du die gehört,
wenn die
gehört,
nicht funktioniert gehört. Hat, hast du die immer noch zigmal reingelegt und gehört.
So, und so war das bei der Renewal bei mir auch. Und da habe ich die Platte mal richtig zu schätzen gelernt, weil die für mich tatsächlich, also meinen musikalischen Horizont, hat die tatsächlich erweitert. Weil zu dem Zeitpunkt war für mich waren ganz andere Sachen.
Dennis, ich unterschreibe das, was du gerade gesagt hast, eins zu eins. Für mich war die Renewal, ich habe mir die auf CD, also ich habe mir die als CD geholt. Und ich habe die reingetan und habe erstmal gedacht, was ist das denn? Weil ich was nach der Coma of Souls, nach der Extreme Aggression, nach all den Dingern, habe ich was völlig anderes erwartet.
Völlig anders.
Also wirklich, die hat mich im ersten Moment schockiert, die Platte. Die war so, was ist hier gerade passiert? Das war so, als ob ich von einem LKW einmal überrollt wurde und das gar nicht mitbekommen habe. Und so einfach jetzt gerade vor der Himmelspforte stehe und denke, irgendwas ist gerade passiert, aber ich weiß nicht was. Und du so musst, irgendwie, du bist einfach einmal platt gefahren worden.
Und du musst überlegen, ne? Und das war irgendwie, ich weiß das nicht mehr genau in welchem Kontext, aber ich wusste vorher oder gar nicht, oder auf der Platte, bevor der Micha die aufgelegt hat, man guckt ja immer da drauf, ne, was ich, welche Bands werden gegrüßt, bla bla bla, wo ist sie aufgenommen worden? Und die Platte wurde in Florida von Scott Burns im Morrison Studios aufgenommen. Krass. Also dort, wo Bands wie Death, Obituary, Cannibal Corpse und so weiter ihre Scheiben aufgenommen haben. Und dann schmeißt der Kollege gewotzt die Platte drauf.
Und dann hörst du rein und denkst so, what the fuck? Was ist hier gerade passiert?
Wer hat da eine falsche Platte in, das, in den Slip eingelegt?
Und das war dann der Hammer. Aber wie gesagt, ja, für mich persönlich, die Platte, die hat bei mir wirklich über die Jahre oder auch ja damals tatsächlich so erstmal über die Tage und Wochen ist die gereift, bis ich dann auch, ich habe relativ lange gebraucht, um zu verstehen, was sie überhaupt wollten. Naja, heute, wenn ich retrospektiv darüber nachdenke, dann klar, es war für die, wenn man sich jetzt anguckt, Coma of Souls, Extreme Aggression, ne, Endless Pain, Pleasure to Kill, etc. Es war einfach an der Zeit, was anderes zu tun.
Ja.
Was anderes zu machen. Und ey, ganz ehrlich, eine zweite Coma of Souls hätten die machen können, denke ich mal, die hätten sie sich aus dem Ärmel geschüttelt. Was heißt aus dem Ärmel geschüttelt? Das klingt jetzt blöd. Aber die hätten auf Nummer sicher gehen können, in Anführungsstrichen, haben sie nicht gemacht.
Aber es war doch auch mit der, ich sag mal, mit der musikalischen Entwicklung weltweit ja auch an der Zeit, auch ein paar andere Dinge auszuprobieren. Und dass du damit auch deinen Fans unter Umständen vom Kopf stößt. Ey, ganz ehrlich.
Ich sag ja, ein Jahr vorher Grunge King im Ring, ey.
Ja, also, ich meine, warum machst du Musik? Du machst Musik, in erster Linie eigentlich, weil dir Musik gefällt und du dich damit irgendwie versuchst auszudrücken. Du irgendwas machen willst, was von dir bleibt, worauf du Bock hast, was dir gefällt. Du kommst irgendwann in den Zwiespalt, wenn du Berufsmusiker wirst, musst du irgendwann davon leben und musst halt auch irgendwo darüber nachdenken, kann ich mir das erlauben, das zu machen, worauf ich Bock habe? Oder muss ich das liefern, was meine Fanbase will, damit ich jeden Tag mein Essen auf den Tisch bekomme?
Oder ist es der Mittelweg?
Oder gibt es irgendwas dazwischen? Ja. Und wenn man sich die heutige Größe der Band anguckt, glaube ich, haben sie nicht so viel falsch gemacht. Mhm. Und ich denke auch nicht, dass es heute den Bandmitgliedern schlecht geht. Ich denke schon, dass die ihr Geld damit verdienen werden und ihren Lebensunterhalt damit begleichen können. Aber ich glaube, es war schon ein gewagter Schritt zu dem Zeitpunkt, weil ich weiß nicht, wie groß die zu dem Zeitpunkt auch finanziell für sich selbst, ne? Also ich meine jetzt nicht das, was halt für die Welt da draußen, die großen Creator, die aus Essen kommen, die auf der Welt funktionieren, wie damals ich sag auch mal, finanzielle Stand der Band war, dass halt alles ohne Probleme bezahlt werden konnte, alles gut war, alles taco, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und ich glaube, es war gewagt, die Platte zu machen. Ich glaube aber, dass es der richtige Schritt war, die Platte zu machen.
Mhm, absolut.
Und weil das heute eine etwas besondere Folge ist.
Oh ja.
Und wir eigentlich die ganze Zeit hier schon einen Gast sitzen haben, der nur nicht zu Wort gekommen ist.
Ja, der aber leider nicht anwesend ist.
Ja, wir haben im Vorfeld mit Mille gequatscht und Mille war so freundlich und hat uns ein paar Sprachnachrichten geschickt, gerade zum Thema Renewal. Hatten wir gesagt, weil wir das so als Aufhängerthema für uns nehmen wollten. Und tatsächlich ist eine der ersten Fragen, die wir ihm gestellt haben, was ihm die Renewal bedeutet. Und was er auch mit der Zeit verbindet. Und weil wir gerade halt genau über Zeitthema sprechen, würde ich vorschlagen, holen wir ihn mal mit dazu.
Hallo, Philipp Trotzer von Creator hier. Also für mich bedeutet das Renewal-Album und die Zeit, in der es entstanden ist, eigentlich ja, was Gutes. Ich erinnere mich gerne an die Zeit zurück. Wir haben Anfang der 90er, ich glaube 91 oder 92, als wir das Album geschrieben haben, waren wir sehr experimentierfreudig und wollten ein Album schreiben, was sich von den vorherigen etwas unterscheidet, aber trotzdem nach Creator klingt. Und ich finde, das ist uns ganz gut gelungen.
Ja, experimentierfreudig. Das waren sie in der Zeit.
Das absolut. Das habe selbst ich gehört.
Ja. Ja.
Und sehr geil, ey. Auf jeden Fall noch mal einmal im Kurz vielen Dank an der Stelle an Mille, dass er sich die Zeit genommen hat.
Absolut. Absolut. Besonders zu dem Zeitpunkt stark auf Tour noch unterwegs. Ne?
Irgendwo Südamerika, glaube ich. Ja. Ne?
Ich glaube, das war zwischen Ende Lamp of God Tour und noch den Südamerika-Auftritten. Die ja. Dann ja. Hatten. Ja, ja, bin ich mir nicht ganz sicher, aber... ja, vielen Dank. Ja, hätte ich sonst am Ende, ich hätte jetzt erst noch ein, zwei Mal reden lassen, aber das wir können auch jetzt.
Können wir auch machen.
Es wurde uns vorweggenommen, genau. Oder mir. Nein, hier schon mal vielen Dank, Mille. Aber um nochmal auf die Renewal zurückzukommen, experimentierfreudig auf jeden Fall. Was ich krass finde, ich weiß nicht, ob ich es richtig gehört habe oder falsch gehört habe. Ich habe das Gefühl, dass die so mindestens drei unterschiedliche Snare-Sounds haben, die sie je nachdem, was die für einen Riff spielen und was da passiert, nutzen die mal die eine, mal die andere Snare vom
Glaube ich
Sound.
Noch nicht mal.
Glaubst du nicht?
Glaube ich noch nicht mal.
Boah, die hören sich, das oder meinst Effekte. Du, die sind nur so unterschiedlich ja, ja. abgemischt mit ja, ja. unterschiedlichen Effekten?
Du hörst an einigen Stellen bei Winter Materium oder aber eigentlich auf der ganzen Platte tatsächlich, wo mehr Reverb reingeknallt wird.
Ja, aber ich fand es an manchen Stellen so krass.
Ja. Ja, du merkst halt auch, die haben da am EQ rumgedreht und so weiter. Ja. Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Ich möchte es auch nicht beschwören.
Das würde mich tatsächlich mal rein technisch irgendwann mal interessieren.
Ja, da müssen wir den Mille mal.
Da muss ich den Mille nochmal fragen, ob der mir dazu mal ein Statement gibt.
Ich kann sagen, oder ein Schlagzeuger Ventor himself.
Genau, oder auch das, ja, auf jeden Fall. Also bei mir hat die Renewal genau den gleichen Effekt wie bei Dennis gehabt. Ich habe die halt gehört und habe am Anfang erstmal gedacht, das ist doch jetzt nicht deren fucking Ernst. Wirklich.
Aber das die Basis so, ist Creator.
Ja, aber es war schwer am Anfang zu verstehen, dass die Basis Creator ist. Beim ersten und zweiten Durchhören es hat gebraucht. Und das war damals so die Phase, ich weiß nicht, ich glaube, wir waren das erste Jahr wieder nach Bottrop zurückgezogen, nachdem wir in Kirchhellen vorher gewohnt hatten. Und in der Zeit war total viel bei uns da los und wir waren da irgendwie auch viel in der Siedlung unterwegs. Ich weiß noch, dass ich damals mit dem Sebastian Voss und mit so ein paar anderen Jungs da, weiß ich nicht, da hatten damals Fahnspiele und sonstige Sachen, die wir da im Wald gemacht haben und sonst was. Und ich weiß, dass ich zu der Zeit mit dem auch irgendwie so, hier so diese kleinen Figuren hier, diese Armeefiguren, da haben wir so...
G.I. Joe-Ding oder?
Nein,
du meinst so diese kleinen Plastik-Dinger.
Diese ganz kleinen Revell oder was das war.
Um Gottes Willen, ja, ja.
Wo wir so im Prinzip so Sachen nachgebaut haben. Der hatte ja da bei sich, bei seinem Vater, hatte der Sebastian so einen Hobbykeller. Und ich weiß noch, dass ich von diesen kleinen Figürchen, die habe ich halt damals mit diesen Revell-Farben, habe ich gesessen und angemalt. Und ich habe die Platte dabei gehört. Und ich habe okay. hab die Platte dann wirklich einfach im Hintergrund laufen lassen.
Immer im Loop.
Und habe die wirklich ganz oft im Loop gehört. Und irgendwann habe ich mal abgesetzt und habe die gehört und dachte so, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. So, also total bescheuert, ne? Also hört sich wirklich total behindert an. Ja, aber ich habe die wirklich so im Hintergrund laufen gehabt und habe die auch wirklich im Loop laufen gehabt. Und irgendwann habe ich geschnallt, boah, eigentlich ist die richtig geil. Boah, jetzt gleich kommt wieder die Stelle. Boah, ja, die ist fett. Weißt du, so, dass die sich so entwickelt hat im Gehör. Und dass ich da gesessen habe.
So ein richtiger Grower.
Genau, halt, und dass ich da wirklich gesessen habe und dann irgendwann, oh, gleich kommt wieder die Passage. Jo, das ist die. boah, die ist schon fett, das ist schon geil. So, und dann fing die Platte wieder von vorne an und dann fing wieder Winter Materium an und du hast gedacht, boah, allein dieses bam, 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 padam, bam, weißt du, so diese,
boah, dieser Groove, ne?
Dieser Groove mit diesem Treibenden, ja, da drin. Du hast da so gesessen und dachtest, boah, das groovt ganz schön, das ist ganz schön fett. Ganz schöner Headbanger, ne? So, ja. Wo du wirklich schon so gemerkt hast, du sitzt da die ganze Zeit total konzentriert und malst diese Scheiße da an. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, ne? Aber sitzt dann da und auf einmal merkst du, dass auf einmal der Kopf mitschwingt, ne? Und du so richtig im Groove bist und merkst, boah, das ist schon ziemlich fett. So, und das ist halt genau das, worüber wir auch schon so oft gesprochen haben, dass wir früher Musik viel mehr Raum gelassen haben, sich auch zu entwickeln. Mhm. So heute, in dieser Schnelllebigkeit, hörst du irgendwo rein, sagst, gefällt mir nicht und das Thema ist durch. Ja. Und das habe ich auch schon ein, zwei Mal zu den Sachen, wenn du so Sachen mitgebracht hast, wo ich gesagt habe, ich höre die jetzt, damit ich die gehört habe, damit wir drüber reden können. Und da habe ich natürlich einen ganz anderen Bezug zu, als wenn ich A, auf die Platte aufmerksam werde, weil ich irgendwie einen Song gehört habe und den geil finde, oder dass ich mich so drauf einlasse, dass ich der auch mehr Raum gebe, um sich zu entwickeln. Und die Platte brauchte den Raum, um sich zu entwickeln. Ist danach aber für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Dennis, mit einer der wichtigsten Creator-Platten geworden.
Ja, ja, für mich. Für mich auch.
Ich sag mal, die Coma of Souls bleibt für mich immer da an erster
was
Stelle.
Ich verstehe, was du meinst.
Ja, aber das ist anders. Das ist anders. Also, wie gesagt, als ich mir jetzt nochmal die komplette Disco durchgehört habe, ey, ganz ehrlich, die Renewal, einfach nur logisch.
Ja.
Es ist einfach nur logisch, dass sie dieses Album gemacht haben. Die hätten nichts anderes machen können, glaube ich. Einfach, dass, sonst hätten die sich wiederholt. Aber die haben, wie gesagt, dann auch solche Dinge, Industrial Metal, wurde in den Medien dann immer auch so ein bisschen propagiert, mit reingeschwungen und bla bla bla. Ja, für mich und ja.
Da kommen wir zum nächsten,
wollte ich gerade sagen, Einspieler, zum nächsten Einspieler. Ich habe damals, genau wie heute, ist immer noch Punk und Hardcore immer noch ein Thema für mich und zu dem damaligen Zeitpunkt tatsächlich noch mehr. Und ich habe da für mich tatsächlich auch eine Menge dieser Einflüsse damals, so wie heute, auch rausgehört.
Naja, und da haben wir einfach mal Mille gefragt, ob der das auch so findet.
Ja, Dennis hört da richtig. Und zwar haben wir zu der Zeit, also beziehungsweise ich habe zu der Zeit sehr viel Hardcore und Punk gehört, also wie eigentlich auch schon eigentlich seitdem ich bewusst Musik höre. Allerdings zu der Zeit war es so, dass ich vermehrt Hardcore und Punk gehört habe. Mir fällt da zum Beispiel fallen da Sachen wie Gorilla Biscuits ein, Youth of Today und also verschiedene Alben, die ich zu der Zeit gehört habe. Und ja, das hört man, glaube ich, so ein bisschen auf der Platte auch, ne? Ja. Wir wollten es einfach simpler halten. Wir wollten ein bisschen mehr so quasi nach vorne gehen. Ein Album, was uns auch zu der Zeit ziemlich beeinflusst hat, beziehungsweise eine Band, die uns zu der Zeit ziemlich beeinflusst hat, war Poison Idea. Und ich finde der Song Europe After the Rain ist ein bisschen so von so einem Poison Idea Riff auch beeinflusst. Ja, da ist schon ein bisschen Hardcore drin, definitiv.
So, da hat der Dennis mit seiner Aussage gar nicht so falsch gelegen. Ne?
Der Fuchs.
Aber
das macht jetzt auch total Sinn. Also die, gerade diese Poison Idea Anspielung, ja, macht total
Mega,
Sinn.
Mega, ne?
Ja, also, auf jeden Fall krass. Ja.
Und ich meine, auch dankbar für die Einblicke, ne? Dass so ein Miller dann halt auch da nochmal so Stellung zunimmt. Auch lustig so, dann Gorilla Biscuits und hätte ich halt überhaupt jetzt nicht.
Die Dynamik ist da.
Ja, absolut. Das absolut. Ja. Aber ja, die Bands, die er genannt hat, hätte ich jetzt im ersten Step nicht mit Creator in Verbindung gebracht. Null,
natürlich
nicht. Nein, aber wir reden von dieser Dynamik. Und Miller hat es ja auch auf den Punkt gebracht. Dieses simpler, nach vorne und hör dir Winter Materium an.
Da ist halt auch einfach
dieses ein Anfangsriff, da zerfickt alles. Herrgott nochmal.
Ja, ja.
Das ist der Knaller, ey, ganz ehrlich. Deswegen.
Schiebt und schiebt und schiebt und insgesamt
genau.
Ist die Platte ja auch genau dadurch an vielen Stellen auch noch viel aggressiver geworden. Ne?
Also, ja, auf jeden Fall.
Und auch dazu haben wir Mille gefragt.
Ja, man muss dazu aber auch noch sagen, dass der Mille irgendwann mal, glaube ich, auch in einem Statement oder in einem Interview auch gesagt hat, dass einige Songs mit dabei sind, die mit das Aggressivste auch sind, was die bis dato halt einfach auch geschrieben haben. Und ja, dann lassen wir Mille zu Wort kommen.
Auch hier würde ich sagen, Europe After the Rain ist einer der härtesten Songs, die es so vom Creator gibt. Auch der Winter Materium ist einer der schon auch vom Grund, von der Grundstimmung her eins der brutalsten Lieder, die Creator so geschrieben haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viel Experimentelles. Vieles ist wirklich so ein bisschen aufs Wesentliche reduziert. Wir hatten auf dem vorherigen Album Coma of Souls sehr viele komplexe Riffstrukturen. Wir hatten sehr viele Melodien. Und ja, als Reaktion darauf wollten wir ein Album machen, wo es etwas zurückgeht zu den Wurzeln, aber trotzdem Riffs, die anders klingen als das, was wir vorher gemacht haben. Also man ist als Musiker eigentlich immer nur auf der Suche nach Songs, die anders klingen als die anderen Songs, die man schon geschrieben hat. Ne? Und das ist auf dem Renewal-Album sehr, sehr deutlich.
Ja, also als Musiker auf der Suche nach Songs quasi, die neu sind, die man noch nicht geschrieben hat.
Das ist genau die Aussage, die komplett konträr zu dem ist, was man sagt, wir machen mal was auf Nummer sicher.
Ja, genau.
Ja, genau, ja.
Und wir reden hier von 1992, in dem die Musikwelt, also ein Jahr, in dem die Musikwelt durch ganz andere Sachen, durch Grunge, durch ich weiß nicht was alles, komplett auf den Kopf gestellt wurde, ne? Durch Dieter Krebs, ich bin nach Martin. Und nein, aber ohne Scheiß, ey. Ich finde es, dieses Statement oder was Mille gerade gesagt hat, das spricht für ihn, das spricht für Creator. Naja, nicht auf Nummer sicher zu gehen.
Auch für diese Offenheit, sich auch Neuem hinzugeben und nicht so zu in Strukturen zu verharren, ne? Also auch einfach die Experimentierfreude zu haben, zu sagen, boah, wir haben, wie er gesagt hat, ne, in der Coma of Souls, wo auch manchmal sehr verzwickte Sachen drin, geil, ohne Ende, ne?
Ja, aber ja.
Wo er dann sagt, ey, jetzt lass uns mal was wirklich Einfaches machen. Hardcore und der ganze andere Zeug ist so simpel strukturiert und funktioniert so gut. Und diesen Groove und dieses Einfache mitzunehmen.
Aber du hörst das auch in dem Gitarrensound, ne? Der klingt auch direkter. Weißt du, was ich meine?
Ja, das hat aber auch was damit zu tun, wie die Riffs gespielt sind, ne?
Weil ja, natürlich auch, aber auch so dieses Klangbild ist direkter, ist nicht so, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll.
Ja, es ist insgesamt, ich glaube auch durch das sehr industrielle und sehr, sehr mechanische, hast du klarere Differenzierung zwischen den Instrumenten. Du hast ja, wenn du gerade beim Trash auch so ein bisschen dieses Geschrammel hast, dann ist das alles so, hört sich jetzt böse an, ein Brei, der da kommt. Mhm. Ne? Also das meine ich überhaupt nicht respektierlich. Ja, ne? Aber du hast halt so die eine Welle an Sound. Genau, du hast so diese eine Wand, die kommt.
Ja.
Und bei der Renewal, auch schon allein durch die Art und Weise, wie die Instrumente abgemischt sind, hast du halt eine viel stärkere Differenzierung auch zwischen den Instrumenten und auch zwischen seinem Gesang. Also ich finde auch der ist ja anders auf der Platte. Anders als alles, was wir davor von ihm gehört haben. Und auch dazu hat er was gesagt.
Also das mit dem Gesang, da muss ich jetzt mal ein bisschen ausholen. Also zwar, ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefiel irgendwie mein hoher Gesang nicht mehr so. Und zu der Zeit habe ich, habe viel getourt und habe nicht so gesund gelebt. Es hat sich darin geäußert, dass ich halt viel gekifft habe. Und ich glaube, das hört man meiner Stimme leider an. Das, was ich da machen wollte, war ein bisschen mehr aus dem Bauch heraus singen, ein bisschen die Range ein bisschen verändern. Und ja, das ist vom Gesang her schon ein sehr aggressives, auch sehr brutales Album geworden. Es ist sehr, von den Texten her ist es halt einfach auch so, dass die so, die Texte so hätten, so vorgetragen werden mussten, damit das, was ich da mir vorgestellt habe, was der Hörer dann auch fühlen soll, transportiert werden kann.
Ja, da hat der Mille das auf jeden Fall wunderbar erklärt. Da haben wir das auch ja, richtig gehört an der Stelle. Dazu muss man aber auch sagen, es war eine Zeit, Anfang der 90er, der Krieg in dem ehemaligen Jugoslawien, heute Bosnien, Kroatien, Serbien etc. pp., war im vollen Gange. Und auch da hat, so wie ich es gelesen habe, auch dieser Krieg Einfluss natürlich dann auch auf Songwriting beziehungsweise auch auf die Texte ja mitgehabt.
Aber insgesamt war Creator immer von den Inhalten, wenn auch manchmal ein bisschen ja, um drei Ecken gedacht, aber die haben ja immer, ich weiß nicht, ob so sehr politisch, doch, aber so politisch
die haben sich
teilweise
immer
auch
klar
auch,
positioniert, meiner Meinung nach.
Ja, immer irgendwo Weltthemen aufgegriffen. Ne? Also nicht.
Auch Klima, ey, ganz ehrlich.
Klima auch, ja.
Auch auf der Platte ist das Thema Klimaschutz und so weiter, ey, wo wir heute drüber reden. Und
absolut, nee, absolut. Ja, und auch wenn dann irgendwo von Satan und sonst was die Rede ist, ja, das waren halt immer. Irgendwo, ja, wie würde man sagen, mit irgendwie, ja, sinnbildlich für standen die dann für irgendwas Schlechtes, was die eigentlich. Ja,
ich gerade sagen, hat nichts, ne, mit, also, Satanismus oder sonstiges
zu tun. Gar nicht, gar nicht, ne? Aber es passte halt, weil die in den Texten so viel damit halt auch gespielt haben oder Mille halt viel damit gespielt hat, andere Inhalte zu verpacken. Und total spannend.
Ja, was mir rückwirkend nochmal gerade auffällt, auch diesen, ich sag mal, diesen Twist von Platte zu Platte, also dieses Neue halt zu etablieren. Man darf halt einzig vergessen, das muss eine Bandentscheidung sein. Ne? Also im Grunde
da komme ich nochmal an den Punkt, wo ich vorhin war,
ja,
wo ich gesagt habe, ich weiß halt nicht,
wie das Gefüge war.
Wie das Gefüge Creator genau aufgebaut ist, ob Mille Creator ist und er zwar vielleicht auch sehr langjährige und gute Musiker, mit denen er sich gut verstanden hat, lange neben sich hatte, er aber trotzdem derjenige ist, der entscheidet, weil ich glaube, er ist auch immer der Hauptsongwriter gewesen, er hat immer einen Großteil der Alben geschrieben. Sicherlich dann auch, dass man noch das ein oder andere mit den Bandmembern zusammen dann verfeinert hat, aber ich glaube, er war immer derjenige, der halt eine Vision für die Platte hatte, eine Vorstellung davon, was er machen will. Ich glaube auch, dass so die ganzen Dinge drumherum, die halt Artwork der Platte, irgendwelche stilistischen Elemente, immer aus seiner Feder kommen. Also ich glaube schon, dass wenn wir heute über Creator sprechen, dass wir eigentlich über die Person Mille sprechen. Und ich glaube so,
dass wir über die Vision der Person Mille sprechen.
Also gerne auch so formuliert. Ja,
ich
absolut.
Denke, glaube, ich weiß es nicht, aber das ist so meine Auffassung der ganzen Geschichte, wenn ich auch alte Interviews von ihm gelesen habe oder keine Ahnung, alte irgendwelche Interviews aus dem Fernsehen oder wie auch immer. Du merkst, er beschäftigt sich halt A mit Politik, ne?
Total,
mit aktuellem Zeitgeschehen. Ja. Er beschäftigt sich aber auch gerne mit Literatur. Mhm. Das merkst du halt auch. Der Mann ist belesen. Auch hat er einen guten Geschmack für Filme und so weiter. Also auch da hat er eine gewisse Ästhetik einfach, die er, glaube ich, bevorzugt. Ja, nein, deswegen. Also ich glaube, dass da eine ganz klare Vision da ist bei jedem Release, was Creator halt eben machen oder wie auch immer. Oder
ich glaube, alles zusammen. Ich glaube, man darf es nicht nur auf das Release beschränken. Ich glaube, auch wenn man sich das heutige Tour-Setup anguckt, wenn die auf der Bühne stehen, mit dem ganzen Drumherum, was die da anbieten,
ja, Wahnsinn,
mit dem ganzen Entertainment, muss man ja auch schon mittlerweile sagen, was die da haben. Also wir reden nicht mehr über Creator der 80er und 90er Jahre, die halt als Metalband auf die Bühne kommen, ihr 30 Minuten oder 45 Minuten Set runterspielen, nochmal zwei Drumsticks ins Publikum werfen, zwei Plektren ins Publikum werfen, von der Bühne gehen, nochmal einmal zurückkommen, weil alle schreien Zugabe und dann sind sie weg. Die machen da heute richtig Entertainment auf der Bühne. Die gehen da richtig ab, die haben ein Podest, wo das Schlagzeug draufsteht, die haben Rampen, wo die mal hochgehen und dann von da oben spielen, wo dann hinter denen irgendwas explodiert, wo irgendwelche Dinger hinter denen runterfallen, irgendwelche Banner mit irgendwelchen Sachen drauf, wo die ganze Zeit was passiert. Da sind Helfer auf der Bühne, die sich irgendwelche, ich sag mal, Goblin-Masken oder so aufsetzen, okay, und mit so Speeren zu Intros auf die Bühne kommen und dann da irgendwie Atmosphäre
das
schaffen.
Das wäre doch ein Job für dich, Nils. Ich muss jetzt gerade an deine kurzen Beinchen aus dem Auto denken. Nein, aber wo wir gerade bei dem Thema live sind, mich würde mal interessieren, und die Frage haben wir ja Mille ja auch gestellt, ob Songs der Renewal eventuell auch wieder live performt werden.
Hören wir mal rein.
Ich kann mir sicherlich vorstellen, dass wir in der Zukunft wieder ein paar Songs von der Renewal live spielen. Fred, unser neuer Bassist, der ist absoluter Fan dieses Albums, der mag auch Cause for Conflict sehr und dementsprechend wird das bestimmt mal passieren, zumindest ein Titeltrack, oder wir haben auch immer wieder mal Europe After Rain reingebracht, das kann schon passieren, also es ist nicht so, dass wir, das ist halt so, wenn du so viele Alben raus hast, dann musst du immer so ein bisschen Kompromisse machen, weil mehr als anderthalb Stunden sollte so ein Konzert von der Intensität jetzt auch nicht sein. Wir haben für nächstes Jahr ein Special Event geplant, wo wir auch länger spielen wollen. Und da kann es sein, dass wir solche Songs auch mal wieder ausgraben und das mal wieder vortragen.
Ja, da muss ich doch sagen, da freue ich mich sehr, wenn da mal wieder Songs live performt werden.
Ja.
Weil jetzt auf den letzten beiden Konzerten in der Grugerhalle habe ich es tatsächlich, also ich habe mich sehr gefreut, weil wirklich die auch geile alte Songs gespielt
aber
haben.
Ne? Gerade wie er angesetzt hat, ne, mit der Menge an Alben, was heißt da auch so ganz klar, wie viele Songs haben die geschrieben in ihrer Zeit?
Und wie viele Songs haben die halt auch, die wirklich vom Publikum gefordert
und das
werden?
Das ist der Punkt,
die
drei Tage noch für Bühne stehen.
Ja, da musst du halt, also ich sag mal, Extreme Aggression musst du eigentlich spielen. Du musst auch
Pleasure to Kill eigentlich spielen. Flag
of Hate musst du eigentlich auch spielen.
Die Frage ist halt nicht, spielst du den, sondern was muss hinten rüberfallen, damit du den spielen kannst?
Ja, und ich sag mal, die Schwierigkeit ist auch, wenn du jetzt auch gerade zwei, drei so richtig erfolgreiche Alben zuletzt rausgebracht hast, von denen du auch definitiv spielen musst.
Und ja, die sind wirklich gut.
Und die sind halt auch wirklich gut.
Da sind Hits drauf, die stehen den alten Klamotten in keinster Weise nach.
Und das finde ich krass, ne? Nach 40 Jahren, oder noch nicht ganz 40 Jahre. Nächstes Jahr gibt es das Jubiläum.
Hat er ja gerade gesagt.
Ne? Aber nach knapp 40 Jahren auch immer noch Dinge rauszuhauen, die, ich will nicht sagen, das alte toppen, also weil ich mit dem alten dann doch mehr verbinde, aber trotzdem eigentlich
auf Augenhöhe sind.
Ne, absolut.
Und
auf
die
Augenhöhe.
Sachen sind auf Augenhöhe. Fertig aus Mickey Mouse.
Ja. Das Schönste daran ist, du siehst halt immer, und ich weiß, das kannst du aus erster Linie sehen, das sind Alben, mit denen du neue Fans gewinnst.
Absolut, wenn ich die, aber ich find's trotzdem krass, wenn du dir die Band anguckst und auch die Bandhistorie und die Bandgröße und du trotzdem noch weiterhin Musik machst, die auch noch weiter neue Leute lockt und neue Leute dazu holt. Ich finde ja auch, dass gerade in den letzten Alben, da sind so ein paar Riffs mit zugekommen, die halt auch eher wieder in diesen Hardcore-Part zurückgehen, ne?
Auch das?
Die ein bisschen, ich will nicht sagen stumpfer sind, aber die so ein
straight
bisschen
front, ne?
Ja, die so ein bisschen moschiger, ein bisschen grooviger, ein bisschen zurückgenommener sind und trotzdem aber in keinster Weise abscheißen, gegen die schnellen Parts und diese typisch trashigen Parts, die ja immer noch drin sind. Und ich finde, die haben da einen extrem guten Mix gebaut, wobei da echt in den neuen Songs auch durchaus mal Riffs bei sind, wo ich so gedacht hätte, oh krass, die hätte ich jetzt eine Mille nicht zugetraut oder die hätte ich der Band Creator nicht, nicht zugesprochen. So, die hätte ich vor 10, 15 Jahren bei der Band nicht gesehen. Die finden da jetzt aber statt und die funktionieren extrem gut. Und die machen dann halt auch genau das mit der Band, dass die halt einfach nochmal wieder die nächsten Türen öffnen und die nächsten Leute erreichen.
Aber auf der anderen Seite hast du dann aber auch wieder Riffs, wo ich ganz klar sagen muss,
die sind wie 1985.
Nee, noch eher. So, wo du merkst, so, da höre ich für mich, vielleicht liege ich da auch verkehrt, aber so British Steel, Judas Priest. Ne,
er hat ja auch mal irgendwann gesagt, dass ihn das wirklich hart beeinflusst hat. Ne?
Also ja, das hörst du auch bei einigen neuen Songs. Und jetzt überleg mal, du hast eine unfassbare Bandbreite. Bringst kompakt auf den Punkt. Du kannst damit sowohl neue Leute rekrutieren, sag ich mal, in Anführungszeichen. Rekrutieren klingt so bescheuert, aber beeinflussen, an Bord mitholen, wie auch immer.
Kommt die Armee of Hate.
Ja, so ungefähr. Ne? Aber du kannst aber auch, alte Fans.
Er nennt sie immer Horden, ne?
Horden, ja.
Das sind immer die Horden, genau.
Ja, aber du hast halt nicht eben. Armee. Ja, aber du hast halt eben auch Leute, was ich wie mich, ne? Die in den 80er mit dabei waren, die 90er mitgenommen haben, Ende der 90er irgendwie so geistig ausgestiegen sind und jetzt mittlerweile wieder an Bord sind. Also von daher.
Ja. Also ich finde, die haben da was aufgebaut und wenn wir wirklich nächstes Jahr 40 Jahre Band haben.
Da bin ich gespannt, was sie da auf
da
die Beine stellen.
Da bin ich echt gespannt, was da auf die Beine gestellt wird. Und bin auch gespannt auf die nächsten 40 Jahre.
Absolut.
Das wird auf jeden
Fall. Die werden wir beide aber nicht mehr miterleben.
Genau, ich wollte sagen.
Genau. Mille dreht das schon alles, aber uns wird es da nicht mehr genommen.
Ja, und an dieser Stelle vielen, vielen, vielen lieben Dank.
Ja, danke.
Für die Nachrichten von Mille.
Für den Support.
Ja,
für den Support.
Absolut.
Weil, also ich meine, ganz ehrlich, wir haben viel miterlebt, wir haben viel auch die Band erlebt, aber so Informationen aus erster Hand direkt von ihm zu bekommen, ist A, nicht selbstverständlich, dass
überhaupt
er sich
nicht
für so drei so kleine Vögel wie uns sich die Zeit nimmt, uns da auch ein paar Fragen zu beantworten.
Ja.
Und
kann man
da
gar nicht hoch genug anrechnen, tatsächlich. Nein,
also da ganz, ganz herzlichen Dank für die Unterstützung, herzlichen Dank für die Nachrichten.
Ja.
Und ich würde sagen, das Schlusswort, na, eins noch. Wir hatten mit Mille auch noch gesprochen, als Song packen wir für die Folge Winter Materium in unsere Liste. Es hätte auch Renewal sein können, es hätte auch Rain Over Europe sein können.
Mille will Winter Materium.
Ne, ich
will Winter Materium.
Ich auch.
Stefan will das.
Insofern,
da sind wir uns so einig.
Du
okay.
Natürlich auch. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt und überlassen das Schlusswort Mille. Also, tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Ja, das war's dann schon. Ne? Schlusswort. Danke, dass ihr mich eingeladen habt in euren Podcast. Und wir sind im Sommer wieder auf den Festivals unterwegs und haben auch für nächstes Jahr was im Ruhrgebiet geplant. Das wird aber noch angekündigt. Vielen Dank, danke für die Unterstützung und hoffentlich lernen wir uns mal persönlich kennen.